Gleich geht's los mit Deutschland 33-45. Aber kurz vorweg, vielleicht hast du es ja schon bemerkt, im Podcast gibt es jetzt Werbung. Das mache ich, um die Geschichte auch in Zukunft erzählen zu können. Unabhängig, tief recherchiert und im Detail wie bisher. Auf Patreon bekommst du das alles für ein paar Euro ganz ohne Werbung, plus die gesammelten Skripte und exklusive Bonusfolgen. Wenn dir diese Art Geschichte zu erzählen wichtig ist, drück auf Pause, der Link zu Patreon steht in der Folgenbeschreibung.
Ja, willkommen zu Hinter der Geschichte, die zweite Folge von Hinter der Geschichte, dem Geschichtspodcast oder beziehungsweise dem Talk der Geschichtspodcaster. Und wir wollen uns in regelmäßigen Abständen treffen, immer drei Geschichtspodcasterinnen und Geschichtspodcaster und uns in unterschiedlicher Zusammensetzung von unterschiedlichen Podcasts und wollen uns immer alle 3 bis 4 Wochen einmal so ein bisschen updaten, was uns beschäftigt, was unsere Themen sind, was uns ärgert, so ein bisschen Blick hinter die Kulissen unserer Arbeit werfen. Und also, wenn es klappt, dann wird es vielleicht ein chaotisch, sympathischer, im besten Fall inspirierender Talk. Und wir freuen uns, dass ihr da seid. Und ich freue mich ganz besonders, dass heute mit mir sind Kati von Stories of Austria und Jonas von Deutschland 33-45. Und bevor wir loslegen, nochmal ein Dank an Marvin von den Epochentrottern, weil der das hier wunderbar technisch uns alles eingerichtet hat. Also wir sitzen und setzen uns hier ins gemachte Bett und haben jetzt hoffentlich hier Spaß heute. Die nächsten 1 bis 2 Stunden. Mal gucken, wie lange wir durchhalten. Die Folge 1 aus der letzten Woche mit Epochentrottern und Elias von Historia Universalis und mit Roxane von Mummies and Magic. Die haben fast 2 Stunden miteinander gesprochen. Das ist meine Ansage. Und jetzt gucken wir mal, wie viel wir drei uns zu sagen haben. Wollen wir mal eine kleine Vorstellungsrunde machen? Kati, du erzählst die Geschichte von Österreich oder Geschichten aus der Geschichte von Österreich und bist tatsächlich Stadtführerin in Wien und eigentlich mehr YouTuberin als Podcasterin. Also deine YouTube-Videos sind eben auch als Podcast zu hören. Was war denn eigentlich zuerst da? Der Podcast, also die YouTuberin oder die Stadtführerin?
Ja. Also zuerst war bei mir tatsächlich die YouTuberin da, weil das war eine YouTubende Studentin, die sich geärgert hat darüber, dass es für ihr Fach noch nicht genug auf YouTube gibt. Also fundiertes Wissen sozusagen, was man auch echt verwenden kann und nicht nur Klischees. Und dann bin ich aber Stadtführerin geworden nach meinem Studium, was ganz anderes war, nämlich zum Thema Antike. Und als ich mich dann in diesen neuen Job verliebt habe, habe ich mir gedacht, dann muss ich das aber auf YouTube dann weiterführen. Und so ist jetzt eben dieser Kanal über die Geschichte Österreichs entstanden. Genau.
Das heißt aber, du hast mit der Antike angefangen, ja?
Ja, ja.
Aber von der hast du dich jetzt schon lange verabschiedet.
Nein. Und deswegen, also die Antike begleitet mich immer. Es ist nur, also der Fokus hat sich einfach ein bisschen verschoben. Weil ich finde ja, antike Geschichte ist überall drin. Nur wir merken es gar nicht so. Und wenn es nur was ist, wie repräsentiert man sich als Kaiser zum Beispiel? Ja. Schon allein das Wort. Also es ist ja alles, es passiert ja alles auf der Antike. Und ich fand das halt super spannend, dann zu sehen, wie das eigentlich zusammengeht. Und auch wenn ich so durch Wien gehe, es sind so viele, ich weiß nicht, mythische Geschichten überall. Also wenn es nur Herkules-Statuen irgendwo sind oder Kuppelfresken. Wir haben überall Geschichten aus der Antike. Und deswegen, ich finde das super. Meine 2 Interessensgebiete haben sich voll verschränkt hier in Wien. Und jetzt auch durch meinen Job. Deswegen, es ist beides noch da. Und auch auf dem YouTube-Kanal.
Und was für Führungen kann man bei dir buchen? Also machst du auch so Spezialführungen oder buchen deine Hörerinnen und Hörer auch oder deine YouTube-Nutzer auch Führungen bei dir?
Tatsächlich ja. Also seit ich letztes Jahr also so richtig angefangen habe, regelmäßige Videos zu machen, eben zu Österreich-Themen, freut es mich immer so extrem, wenn sich dann jemand bei mir meldet und sagt, Kathi, wir kommen nach Wien und wir wollen unbedingt dich als Stadtführerin haben. Also das ist das Beste. Weil ich mache natürlich immer mit jedem gerne Führungen, aber wenn ich dann weiß, da kommt jemand wegen mir, das ist richtig cool. Und das sind dann immer tolle Führungen, weil die Leute ja schon ganz anders mit anderen Erwartungen kommen. Hm. Und die meisten, also es ist halt voll unterschiedlich, weil manche sind halt das erste Mal in Wien und da machen wir die Klassiker, wir schauen uns das alles ganz gemütlich an, aber dann gibt es halt Leute, die wollen halt mehr Morbides hören zum Beispiel, da ist Wien perfekt dafür, Friedhofsführungen, Gruftführungen, alles makabre, das geht super bei uns hier. Es gibt Leute, die sich auf Musik fokussieren und viele, die mir folgen, die kommen halt vor allem wegen meinen Frauenführungen auch. Also ich habe voll den Fokus so auf Frauengeschichte. Gibt es ja auch genug Habsburgerinnen, da kann man sehr, sehr viel drüber reden.
Voll. Aber ich weiß, was das für ein Glücksgefühl ist, wenn man mal sozusagen seine Hörerinnen und Hörer trifft. Also ich bin ja nicht mal ein Jahr mache ich das. Und bisher habe ich immer nur Kontakt zu Verwandten von mir oder Bekannten, die das netterweise hören und mir dann mal sagen, wie sie es finden, oder den Menschen, die das in den Kommentare schreiben. Aber neulich war ich auf einer Veranstaltung und da kam ein ganz netter Typ zu mir, Henning, und sagte, deine Stimme kenne ich doch. Ich höre doch deinen Podcast immer. Ich war total überrascht, hab gleich ein Selfie gemacht, hab das gleich auf Insta gepostet. Ich mit meinem ersten echten, relevanten Hörer. Das war ganz toll.
Das ist so ein schönes Gefühl. Aber hey, deine Stimme kann man auch super gut rauserkennen. Du hast so eine richtige Sprecherstimme. Ja. Super angenehm zum Zuhören.
Jonas, hattest du so ein Erlebnis auch schon?
Ja, tatsächlich noch nicht direkt. Ich kann mich jedenfalls nicht erinnern. Nö. Aber ich wollte gerade sagen, also bei dir ist dann ja nicht mehr weit bis zur Baseballcap und Sonnenbrille, ne? Dann kannst du dich in der Stadt nicht mehr sehen lassen, vor allem.
Ja, genau. Genau, so weit kommt's. Ja. Nee.
Noch nicht. Ich wohne ja auf dem Dorf. Also die Leute, die den Podcast hören, die kannte ich schon vorher. Also die hier wohnen, das ist jetzt nicht sonderlich spannend. Und ich komme ja nicht so viel rum. Also.
Aber ist das still? Hab ich das richtig verstanden? Bist du Lehrer eigentlich?
Nee, ich bin tatsächlich kein Lehrer mehr. Das wäre auch gar nicht gegangen. Also ich habe den Lehrerberuf nach ein paar Jahren an den Nagel gehängt und nur deswegen konnte ich überhaupt den Podcast machen. Also das eine folgte auf das andere, ja.
Und haben denn zumindest ehemalige Schüler von dir, sind die jetzt deine Hörer, weißt du das?
Ja, ich bekomme immer mal wieder Rückmeldungen und das ist so. Aber für die ist es jetzt natürlich zu spät, die haben ja Abi schon.
Und betrachtest du das als Abi-Vorbereitung, was du machst?
Nein, überhaupt nicht. Also ich muss aber sagen, dass die Motivation tatsächlich einfach mal Geschichte am Stück zu erzählen, hauptsächlich aus der Erfahrung in der Schule kommt. Also ich habe das immer als sehr, für alle Beteiligten frustrierend empfunden, dass man nicht die Zusammenhänge so darstellen und denen so nachgehen konnte, wie es eigentlich brauchte. Also ich habe immer gerne schon versucht, so kleine Miniaturerzählungen einzubauen in den Unterricht. Das fanden auch die Oberstufenschüler immer noch gut. Aber man ist ja im Unterricht nicht da, wie vor 100 Jahren, dafür da, um den Alleinunterhalter zu spielen und dann wird abgefragt. Und ich fand immer, dass so ein Format total fehlt. Und dann gerade für die Zeit des Nationalsozialismus, wo ich das als sehr hilfreich empfunden habe, selber überhaupt mal chronologisch zu arbeiten. Also ich lerne quasi selber bei der Recherche jeden Tag ganz viel Neues.
Und ich bin total beeindruckt, wie detailliert du da drin bist in den Sachen.
Ja, das erstaunt mich auch immer, vor allem wenn ich dann immer erklären muss, wie viel ich eigentlich weglasse. Also die Recherche ist eigentlich das leichteste Stück an dem Ganzen, weil es gibt unfassbar viel und auch schon unfassbar viel digital an Quellen, an Regionalgeschichten und auch, also buchstäblich Geschichten von einzelnen Personen. Ich habe auch mir jetzt, wie man sieht, vielleicht so ausschnittsmäßig eine relativ große Handbibliothek zugelegt. Die wächst auch immer weiter, setzt so Lasten der Statik dieser Wohnung. Die Recherche ist wirklich nicht das Problem. Das Auswählen ist das Problem und das Organisieren dieses Stoffs, das ist die größte Herausforderung, ja.
Und wie machst du das, Kathi, mit dem Stoff?
Tja, das ist jetzt echt eine gute Frage, weil ich kann das jetzt voll nachvollziehen, was du, Jonas, da sagst.
Also, es gibt Forschung zu den Habsburgern, das ist doch nur so ein Hinterwäldler-Dynastie, die interessiert doch niemanden.
Na, es ist so schlimm, weil es gibt halt schon Persönlichkeiten, wo es weniger drüber gibt. Und da muss man halt eher dann viel graben und freut sich natürlich, wenn man viel findet. Dann gibt es aber halt Leute, da gibt es ja, oh mein Gott, so viel. Also weil jetzt gerade recherchiere ich zu Kronprinz Rudolf, der sich ja selbst das Leben genommen hat. Und da gibt es ja, also von seriöser Literatur über Verschwörungstheorien ohne Ende, Geschichten über seine angebliche Geliebte und noch und nöcher. Das ist ein Fass ohne Boden. Und da überlege ich mir jetzt ernsthaft gerade, in wie viele Teile ich die Folge aufteilen werde, weil ich nicht weiß, wie ich das ordnen soll. Ich will ja schon so ein Lebensbild machen, aber man kann ja auch nicht jedes kleine Detail reintun, weil, ich meine, das wird euch ja auch so gehen, man überlegt ja auch, was ist ja interessant dann für die Zuseher. Und da muss man halt schon auch ein bisschen aussieben. Deswegen, also ich tue mich wirklich, wirklich schwer mit dem. Also es ist bei mir wirklich von Folge zu Folge auch total anders.
Hast du denn dann immer schon so einen klaren Bestand an Literatur, wo du sagst, so, das müsste ich jetzt theoretisch nur durchgucken? Oder hast du immer so Evergreens, die dann wiederkommen?
Naja, da es sich ja meistens um einzelne Persönlichkeiten handelt, nein. Also ich bin ja irgendwie reingestolpert in, ich mache das jetzt chronologisch. Weil am Anfang habe ich einfach nur irgendwas gemacht, was ich interessant fand. Aber jetzt irgendwie wird es ja chronologisch bei mir aufgebaut. Also wirklich die Geschichte der Habsburger. Und da kann man natürlich schon wieder Bücher verwenden, die man vorher hatte. Also ich bin auf Tagebücher vom Kaiser Franz Josef zum Beispiel gestoßen. Über die Tagebücher dann wieder auf die Tagebücher seiner Brüder. Und da gibt es dann wieder halt so Querverweise zu anderen Persönlichkeiten der Familie. Also dann kann man schon wieder die Bücher verwenden. Aber jetzt hat es mich halt richtig gepackt. Jetzt, wo ich Tagebücher gefunden habe, will ich immer Tagebücher haben.
Ja.
Und halt irgendwelche Briefe, die möglichst realitätsnah halt sind. Weil das ist auch so mein Anspruch. Ich will ja nicht das x-te Habsburger-Video machen und die gleichen Geschichten erzählen wie alle. Ich möchte den Menschen irgendwie so ein bisschen die Leute näher bringen. Und das geht halt nur durch eigene schriftliche Zeugnisse. Wir haben ja sonst nichts anderes. Ja.
Das ist der Jalmar, den habe ich mir jetzt zugelegt. Also ich liebe Autobiografien und Tagebücher. Ich habe auch hier unten auf dem Boden liegen irgendwo die Tagebücher von Viktor Klemperer, weil ich gerade umräume. Und die sind ja super spannend, ne? Aber absolute Zeitfresser. Also das Fiese ist, Jalmar Schacht, für die, die es nicht wissen, der war Reichsbankpräsident unter Hitler und später Reichswirtschaftsminister. Und der hat quasi die Milliarden herangeschafft, mit denen dann die deutschen Panzer und Kampfflugzeuge gebaut wurden. Und wollte dann später in Nürnberg nichts mehr davon wissen. Und der Typ hat einfach unfassbar Charisma und der kann super gut schreiben. Das heißt, wenn man seine Autobiografie liest, ertappt man sich dabei, wie man das cool findet. Und da muss, also, ist unglaublich. Aber das sind Zeitfresser, ne? Also Tagebücher kann ich mir auch sehr gut vorstellen.
Aber Jan, wie machst du das dann?
Ich wollte gerade fragen. Dein Zeitraum.
Ich bin offensichtlich viel einfacher strukturiert als ihr. Nein, aber also ich
vielleicht
bin
doch einfach klüger strukturiert.
Nein, ich habe ja, also vielleicht liegt es auch daran, dass ich natürlich also einmal mit den Neandertalern ganz früh, aber dann so also in der kontinuierlichen Erzählung dann im frühen Mittelalter angefangen habe und da gibt's ja also jetzt noch nicht so viel Autobiografien und da gibt's natürlich einige Standardwerke und so, aber irgendwie fand ich das, weil ich natürlich mich nur aus, sonst schaffe ich das überhaupt gar nicht, ich kann mich nur aus Sekundärliteratur bedienen und mir den Überblick verschaffen. Und aber ich brauche eben, und das ist, und deshalb habe ich schon das gleiche Problem, ich brauche eben mehr als nur einen Überblick, sondern man muss ja irgendwelche Besonderheiten finden und irgendwelche Geschichten finden. Und,
ja.
Und es ist natürlich bei mir auch so, ich erzähle ja, ich habe ja immer Gesprächspartner. Ich muss nur, es wird natürlich ein Gespräch nur dann gut, wenn ich eigentlich jede Antwort kenne, also wenn ich diese Frage stelle, weiß ich, was eigentlich kommen könnte. So, und wenn dann was anderes kommt, finde ich super, weil dann überrascht es mich noch umso mehr. Also, aber das, und dafür muss man natürlich eigentlich schon ziemlich viel gelesen haben. Aber bei mir bisher gelang es immer, ich fahre hier an die Uni-Bibliothek in Hamburg und leih mir die 5 Werke, die es dann zu dem jeweiligen Thema gibt, aus. Ja. Und eins lese ich dann. Und in den anderen blätter ich dann immer so ein bisschen. Und das, und ich bin allerdings, das habe ich ja auch gemacht, ich bin, bevor ich den Podcast angefangen habe, tatsächlich rumgefahren und habe mir ganz viele Orte in Deutschland angeguckt. Und dann ist es irre, aber man kriegt ein anderes Verhältnis dazu. Und man hat irgendwie mehr das Gefühl, du als Stadtführerin, Kathi, wirst das wissen, man hat dann mehr so das Gefühl, man hat das irgendwie im Griff und hat das irgendwie verstanden. Also als ich neulich in Wien war, habe ich dann einmal endlich verstanden, was das mit den Ringstraßen ist und dass dann da vorher die sozusagen die Stadtmauer war und dann dieses Vorfeld der Glacis, damit sie da freie Schussfläche hatten und dann die Vorstädte kamen. Und so, also das wurde mir aber erst jetzt, als ich mich wirklich damit beschäftigt habe, klar. Und so war, ich muss dann vor Ort sein, um mir das anzugucken. Das hat mir an vielen Stellen sehr geholfen, auch weil einem dann vor Ort, es gibt super Stadtführer, überall auch in Deutschland gibt es tolle Stadtführer, die einem wirklich nochmal andere Geschichten erzählen als das, was man in der Standardliteratur liest und die aber auch fundiert sind oder aber wahnsinnig unterhaltend sind. Und aus dieser Mixtur, ich lese das Standardwerk und war schon da und habe mir das angeguckt und habe noch eine Stadtführung mitgemacht und mich ein bisschen rumgefragt, kommt eigentlich immer so ein ganz ordentliches Fragenskript raus.
Und wie findest du eigentlich immer deine Gesprächspartner oder wie suchst du die aus?
Ich hatte ja am Anfang, super Frage, weil ich am Anfang natürlich dachte, ich bin kein Historiker. Ich habe irgendwann mal Jura studiert, ich war ein Leben lang Journalist, aber bin kein Historiker. Hatte noch nie einen Podcast gemacht, hatte 0 Hörer. Warum soll jetzt jemand mit mir reden? Und ich habe dann angefangen hier in Hamburg mit einer Juniorprofessorin und habe gesagt, können wir mal eine Pilotsendung machen? Und die hatte schon mal ein Seminar gegeben über Podcasten und fand, das hatte ich gesehen auf der Website der Uni und habe die deshalb angehauen. Und dann haben wir beide den Piloten gemacht. Und die hat mir dann gut zugeredet und hat gesagt, nein, also die freuen sich alle, die sind alle steuerfinanziert und freuen sich, wenn sie über ihre Arbeit reden dürfen und machen das gerne. Und es stimmt. Und natürlich hilft es wahnsinnig, wenn man dann so den einen oder anderen prominenten Namen hat. Also bei mir war das gefühlt dann, als irgendwann Herr Schneidmüller Lust hatte, so ein Mittelalter bekannter Professor, der auch bei Terra X und bei, keine Ahnung, die Deutschen im ZDF aufgetreten ist.
Jetzt verkaufst du dich aber ein bisschen klein, ne, Jan? Also ein bekannter Mittelalter-Historiker. Also Schneidmüller ist schon Premier League, ne?
Genau, Champions das meine ich.
Also, eingekauft hast, Respekt.
Ja, und der war so nett und so unterstützend und habe ich den auch immer wieder angeschrieben, jetzt habe ich folgendes Thema, könnten Sie mir einen Rat geben, an wen soll ich mich wenden? Hm. Und wenn man dann schreibt, Herr Schneidmüller hat mir geraten, mich an Sie zu wenden, mit folgender Frage, ist das immer ein super Entree? Und so geht dann eins, kommt dann eins zum anderen. Und das ist, und ich freue mich total und merke aber auch, es ist immer wieder spannend, weil die ganz unterschiedlich sind. Also es gibt es sind in der Regel alles Koryphäen ihres Fachs. Der eine setzt sich hin und, ich will jetzt nicht sagen, rotzt das runter, aber setzt sich da hin und fragen Sie mich doch mal. Und das wird super. Und die anderen schreiben sich das Wort für Wort auf und lesen das vor. Und ich bemühe mich dann immer, noch Zusatzfragen zu stellen, mit denen sie nicht gerechnet haben, damit es dann so ein bisschen nicht so vorhersehbar klingt. Aber die sind natürlich auch Vollprofis und können einen Text so vortragen, dass es auch klingt, als wären sie jetzt gerade auf den Gedanken gekommen. Also darum, Ja, und dann ist es natürlich auch immer eine Sache des Schnitts hinterher, der tatsächlich manchmal auch 2 Tage lang dauert für eine Folge, damit das dann, damit also sozusagen das Professorale nicht so rauskommt, sondern eher das Menschliche. Aber das gelingt eigentlich ganz gut.
Ich muss sagen, ich finde das super, dass du das machst, weil ich komme ja aus der Wissenschaft. Ich habe jetzt gerade erst wieder 1,5 Jahre an einem Forschungsprojekt gearbeitet. Ich bin ja eigentlich Frühneuzeithistoriker. Das heißt, ich bin zwar Historiker, aber streng genommen habe ich NS nie studiert. Das war immer mein Privatvergnügen. Ne? Also Nationalsozialismus war quasi Abendlektüre vorher
Vergnügen,
immer.
Vergnügen in dem Zusammenhang ist auch ein...
Ja, also ich meine jetzt in dem Sinne, dass das meine Freizeit war. Ne? Ja. Also ich bin eigentlich Frühneuzeithistoriker, 1500, 1800, da bin ich Firmen drin. Und mein Eindruck ist schon, dass, dass gerade die in Academia Beschäftigten echt froh sind, wenn sie mal mit Leuten reden auf so ein bisschen einem anderen Niveau, auf so ein bisschen freieren Niveau, weil wenn das dann so Terra X-mäßig inszeniert wird, da kenne ich so ein paar Geschichten über meine Doktormutter, das ist schon alles ziemlich geskriptet und ziemlich steif und man muss dann für 5 Minuten Bild, ist man da irgendwie 5 Stunden in so einer kalten Kirche. Und da kann ich mir vorstellen, das ist ja eher, ja, wenn man so will, Inszenierung von Expertentum statt wirklich ein echtes Gespräch. Und wo gibt's das heute noch? Also im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, in irgendwelchen Diskussionsrunden, tritt doch nirgendwo mal irgendwie ein Historiker oder eine Historikerin auf. Das ist die absolute Ausnahme. Franziska Davis ist da, glaube ich, ab und zu mal Osteuropa-Historikerin. Damals, als der Christopher Clark dieses Buch Die Schlafwandler geschrieben hat, war der da oft, der ist natürlich auch ein sehr charismatischer Gast, den kann man zu allem sprechen lassen. Und ich glaube, dass die Menschen an der Uni einfach mal froh sind, wirklich auf Augenhöhe so ein Gespräch zu führen. Von daher ist das eine tolle Leistung, die du da erbringst.
Ja, und das sind so tolle und eloquente Menschen, die so viel wissen und so klug sind und auch überhaupt nicht professoral, sondern so sehr in der Lage, das auch ganz normalen Menschen wie mir zu erklären. Und ich liebe das ja immer, dass dann bei diesen Expertinnen und Experten du immer noch raushörst, wie begeistert sie für ihr Thema sind. Und das finde ich so toll. Das finde ich großartig. Und aber wer war denn deine Doktormutter eigentlich? Das schreibe ich mir gleich auf für den
nächsten. Ah, so wenn du, in welchem Jahr bist du denn jetzt gerade?
Ich bin jetzt, also aufgenommen habe ich jetzt bis Karl den V. Also ich habe jetzt über Luther und habe dann jetzt mit Heinz Schilling über Karl den V. und dem Kaiser, dem die Welt zerbrach, gesprochen. So, und jetzt geht es dann weiter mit Hexenprozessen und Gegenreformation und dann kommt der 30-jährige Krieg. Da bin ich noch, aber in der Planung. Das bin ich noch nicht.
Ja, also meine Doktormutter wäre dann für Kathi, das ist vielleicht für dich auch interessant, Maria Theresia relevant. Die hat nämlich eine Biografie über sie geschrieben.
Frau Stolberg-Grillinger.
Genau, ja.
Ah, na, mit der bin ich schon verabredet. Sehr gut.
Ah, sehr gut. Ja, dann grüß sie mal ganz lieb von mir.
Ja, das ist doch schön.
Also da wirst du auf jeden Fall nicht viel schneiden müssen. Das kann ich dir jetzt schon verraten. Und Hexenprozesse, hast du da schon wen? Jetzt wird es hier fast schon eine Beratung.
Ja, ich habe da schon wen, aber sag mal, was würdest du sonst...
Ja, mein Doktorvater, ich habe sozusagen Doktorelter, mein Doktorvater ist Peter Östmann, der ist Rechtshistoriker und der kennt sich auch extrem gut mit der Geschichte, der Rechtsgeschichte der Hexenprozesse aus.
Ja, sehr gut, das schreibe ich mir mal auf. Peter Östmann, siehst du mal.
Herr Münster, ja, genau. Dann machst du das persönlich, dann können wir zusammen einen trinken gehen.
Ja. Das ist das, obwohl ich ja immer eher also in der Erstakquise nach Frauen suche, nach Wissenschaftlerinnen suche, weil ich ganz am Anfang hatte ich mir vorgenommen, ausschließlich mit Wissenschaftlerinnen zu sprechen, weil ich nicht so ein alte weiße Männer-Podcast werden wollte. Und das hat mir dann aber schon hier die Juniorprofessorin aus Hamburg, mit der ich den Piloten gemacht habe, ausgeredet und hat gesagt, es ist ein ehrenvoller Vorsatz, aber Sie wollen doch zu jedem Thema genau den oder die Fachfrau haben und dann dürfen Sie sich nicht von der Geschlechterfrage da komplett dominieren lassen. So, und das fand ich dann auch nachvollziehbar. frage aber trotzdem immer auch zuerst nach Frauen, zumal ich jetzt bei Reformation mit Herrn Lippin geredet habe, dann mit Herrn Kümper über Bauernkriege und Ritteraufstände, dann jetzt mit Herrn Schilling über Karl den V. und den Fürstenaufstand und was. Also jetzt habe ich drei Männer und jetzt kommen die Hexenprozesse, da wäre es super. Da habe ich jetzt auch schon eine Frau. Aber trotzdem, ich sammle immer gerne Namen. Hm. Peter Östmann habe ich aufgeschrieben.
Ja, der kann dir sicherlich auch die ein oder andere Expertin zur Hexenforschung empfehlen. Ich bin da jetzt nur nicht so drin. Ja. Aber du hast vorhin gesagt, Kathi, da wollte ich sowieso nochmal nachfragen. Du versuchst ja auch so die weibliche Perspektive in der Geschichte reinzubringen. Und nun hast du, habe ich gesehen bei YouTube, den ersten Shitstorm, glaube ich, hast du erzählt, ne? Kassiert. Und das war dann ausgerechnet zu ausnahmsweise mal einem Mann. Was ist denn da bitte passiert? Wir hatten ja mal letzte Woche drüber gesprochen.
Ja, wie fasse ich denn das jetzt zusammen? Also, ich muss dazu sagen, ich bin gebürtige Tirolerin. Auch wenn mir das von Kommentatoren dieses Videos abgesprochen wurde nach dem Video. Weil die anscheinend dachten, na, jemand, der aus Tirol kommt, der kann sowas nicht sagen. Und zwar ging es darum, wir haben in Tirol einen Volkshelden, einen Freiheitshelden. Und das ist der Andreas Hofer. Und da geht es halt einfach um diese Geschichte im Jahr 1809, als Tirol tatsächlich zu Bayern gehörte, weil da ja die napoleonischen Kriege vorausgegangen waren und die Habsburger einfach super schlecht waren beim Kämpfen und dauernd verloren haben gegen den Napoleon und die französische Armee, bestraft wurden und ihr Gebiet wurde verkleinert und Tirol wurde an die Verbündeten der Franzosen übergeben und das waren ja dann damals die Bayern. Und jetzt war das ein paar Jahre lang kein Problem. Also wirklich, Tirol hat ein paar Jahre zu Bayern gehört, bis ins Jahr 1809. Und da hat man sich dann gedacht, also auch von der Kaisersseite so, jetzt langsam könnte man ja versuchen, wieder gegen Napoleon loszuschlagen. Und die Tiroler sind eh unzufrieden. Also es gibt einige, die sich da gegen die bayerische Herrschaft gewehrt haben, weil es halt sehr viele Reformen gegeben hat, also die Bayern da sehr aufklärerisches Gedankengut gebracht haben. Also ich sage nur, die Impfung zum Beispiel, auch so ein Thema mit Sprengkraft, die Pockenimpfung damals noch. An der Universität, also die haben halt religiöse Feiertage ziemlich eingeschränkt aus diesen praktischen Gedanken heraus. Das ist halt, ich sage mal, bei der Landbevölkerung nicht ganz so gut angekommen, weil die waren wirklich tiefgläubig. Und dann überhaupt, das war mehr so in die Richtung freie Marktwirtschaft, wenn man es überhaupt schon so nennen kann damals, aber auf jeden Fall Märkte öffnen. Und da gab es halt die Alteingesessenen, die aber profitiert haben natürlich noch vom alten System, sage ich jetzt einmal. Also es wurde viel umgestoßen und natürlich hat es vielen nicht gepasst. Und man hat sich halt in großen Bevölkerungsschichten einfach als fremd beherrscht gesehen. Und jetzt eben diese Sache von Wien aus war so der Impuls, wir könnten da jetzt mal wieder losschlagen und wir motivieren die Tiroler gleichzeitig auch noch einen Aufstand zu machen und dann hat Napoleon Probleme, weil dann geht es von mehreren Seiten los. Und da war halt damals diese Figur, dieser Andreas Hofer, der da einfach hervorgestochen ist, der konnte nämlich lesen, zum Beispiel im Unterschied zu vielen damals in der Bevölkerung, immerhin, muss man ja auch dazu sagen.
Ja.
Er war einer, der sehr intelligent eigentlich war, also das war ein Händler, ein Wirt, konnte mehrere Sprachen sprechen, also der war einfach motiviert da auch. Er war auch schon früher mal in Kampfeshandlungen dabei. Das war ein Typ, dem man vertraut hat. Und er hatte so einen Bart. Also das war auf jeden Fall einer, dem man folgen konnte. Und jetzt werden die tatsächlich unter der Führung von diesem Andreas Hofer die Tiroler einen Aufstand machen und sie schmeißen die Bayern aus dem Land. Und das war dann natürlich voll der Wahnsinn mit den Mistgabeln und was weiß ich was, haben die da halt einfach da diese fortschrittlichen Bayern rausgekickt. Es gab dann drei so Schlachten, die sind dann bei uns so richtig mystifiziert worden um Innsbruck herum. Und naja, schlussendlich gab es dann wirklich so eine kurze Regentschaft, wo der Andreas Hofer noch Landesherr dann war. Das wollte er zwar nicht unbedingt selber, weil er war absolut kein Politiker, aber es gab niemand anderen. Also da war echt die Frage, was soll man machen? Und was dann passiert ist, das ist alles halt sehr rückschrittlich dann wieder geworden. Also gerade auch, wenn ich mir jetzt wagen darf, die Frauenperspektive da reinzubringen, der hat wirklich eingeführt, dass man, wenn die Frauen so ein bisschen mehr Dekolleté gezeigt haben, dass die öffentlich gezüchtigt werden durften, zum Beispiel von jedermann. Und da ist jetzt wirklich jedermann gemeint. Also
Taliban.
Ja, ja, schon so der Taliban von Tirol. Das ist also, und das ist total unkatholisch. Sind die Tiroler
ja, also denn Katholiken? So, er hatte eine sicher gute Gedanken und es war mit der damaligen Zeit ja sicher alles voll okay, aber man kann halt das trotzdem nicht schönreden, weil es gab halt auch Leute, die gesagt haben, wir finden das überhaupt nicht gut und wir hätten gern die Bayern wieder zurück. Zum Beispiel die Universitätsprofessoren, ja, die dann nämlich dann alle vertrieben worden sind. Oder die Juden. Also die sind auch dann aus der Hauptstadt einfach rausgeworfen worden. Es wurde geplündert. Es gab Leute, die gesagt haben, also uns wäre lieber gewesen, der Hofer mit seinen Leuten wäre weggeblieben. Also es gibt unterschiedliche Meinungen darüber, aber die werden halt nie erzählt. Weil was eigentlich sonst immer so diese Geschichte erzählt, ist halt dieser große Freiheitsheld, der da aufgestanden ist, die Bevölkerung motiviert hat und dann haben es die Bayern rausgeschmissen und die Franzosen. Und was ist aber dann passiert? Naja, die haben sich halt neu gesammelt, neu aufgestellt, neue Truppen geschickt und im Endeffekt die Hauptarmee, die österreichische, die von Wien kommandiert wurde, besiegt. Und der Napoleon stand in Wien und er hat dem Kaiser einfach Druck gemacht. Und der Kaiser, der hat die Tiroler wirklich bis zum Schluss so in Lauerstellung gelassen, weil er nicht wusste, okay, können wir es vielleicht nochmal rumreißen? Und die Tiroler haben so vertraut auf den Kaiser. Und die haben immer gesagt, für Gott, Kaiser und Vaterland. Und zum Schluss hat sie der Kaiser einfach fallen gelassen und einfach wieder übergeben an die Bayern. Und das war schon ein harter Schlag. Und der Andreas Hofer konnte es gar nicht glauben. Er hat sich dann zurückgezogen, ist quasi über die Grenze geflohen. Also damals noch nicht Grenze, nach Südtirol nämlich. Das war damals alles eins, das ganze Tirol. Und hat sich versteckt. Also es ist ja dann auch ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt worden. Die Kämpfe sind immer noch weitergegangen, weil man es einfach nicht glauben wollte. Man wollte nicht glauben, der Kaiser hat uns jetzt da zurückgelassen. Man hat weiter gekämpft. Und der Napoleon hat aber schon gesagt, hey, wenn da jetzt weiter noch Leute aufstehen, wenn ich jemanden mit der Waffe in der Hand sehe, die werden einfach erschossen. Und der Andreas Hofer hat gesagt, kämpft weiter. Also ist ein bisschen schwierig zu betrachten heute so, weil das waren einfach sinnlose Opfer zum Schluss. Also hätte es jetzt nicht gebraucht. Und er selber hat sich dann eben versteckt und wurde verraten schlussendlich vom Judas von Tirol, wie er genannt wird. Es war der Franz Raffel, der hat seine Silberlinge kassiert und den guten Andreas Hofer ausgeliefert an die Franzosen und dann wurde er nach Mantua geführt und erschossen. Und dann hat man ihn natürlich irgendwann ausgebuddelt, zurück nach Tirol gebracht, riesiges Denkmal geschaffen, tolles Grabmal in der Hofkirche. Weil, ich habe gehört, was wir über Maximilian da auch schon eine tolle Folge gemacht. Also der sollte ja auch in dieser Kirche bestattet sein. Da liegt er ja jetzt nicht, aber hat ein tolles Grabmal.
Ein Hammergrabmal. Andreas Hofer.
Bitte?
Ein Hammergrabmal. Und ist jetzt schon, Andreas Hofer einer dieser schwarzen Figuren da oder hat er ein eigenes richtiges Grabmal?
Das geht sich ja zeitlich nicht ganz aus.
Ja, das ja, klar, aber hätte man ja nachträglich. Ja,
aber er steht daneben. Er steht riesig daneben. Ja. Und ja, im Endeffekt, also der ist dann wirklich später, das ist voll faszinierend, je nachdem, welcher Herrscher da halt gerade war, also auch zur Zeit der Republik, total instrumentalisiert worden. Und auch zur Zeit vom Nationalsozialismus. Und da wurden die Geschichten komplett umgedreht. Da wurde der auf einmal zu einem deutschen Helden zum Beispiel. Was ja komplett schräg ist, weil der hat sich ja damals gegen die deutsche, gegen die bayerische Herrschaft gewehrt. Und je nachdem, in welcher Zeit man ist, man nimmt den halt einfach, weil das ist halt so eine Figur, die die Bevölkerung aufruft, halt zu kämpfen und für Ideale einzustehen. Und bis heute ist es eben halt wirklich so eine unantastbare Figur, Die Tiroler Landeshymne ist ein Lied, das seinen Tod besingt. Also das heißt zu Mantua in Banden. Also er ging da halt gefesselt hin und wurde erschossen. Das ist die einzige Hymne bei uns in Österreich von den Bundesländern, die nicht die Schönheiten des Landes besingt oder von den Bewohnern. Es geht um den Tod von dieser Person, ein Märtyrer sozusagen. Und das finde ich, aus der heutigen Sicht muss ich echt sagen, zumindest diskussionswürdig, sagen wir mal so. Und ich habe halt eben ein fast zweistündiges Video über das Thema gemacht und habe halt eben auch zum ersten Mal jetzt mal die Dinge besprochen, die halt vielleicht von manchen auch damals schon negativ gesehen worden sind. Und ja, wie der Jonas schon gesagt hat, habe ich dafür einen richtigen Shitstorm kassiert. Also wirklich mit wüsten Beleidigungen, dass ich ja ultra links-linke Feministin bin. Leute, die mir gesagt haben, ich muss ja Deutsche sein.
Oh, das ist die schlimmste Beleidigung, die man in Österreich kriegen kann.
Wenn man auch Beleidigung redet, gibt nicht. Das geht nicht. Also Landesverräterin und na, also ganz wüste Beschimpfungen. Die Leute konnten es offensichtlich nicht ertragen, dass man einfach nur mal aus einem kritischeren Blick die Geschichte erzählt. Und ich muss wirklich dazu sagen, ich habe mir dann extra das Video nochmal angeschaut, weil man gedacht hat, das gibt's jetzt nicht. Ich habe nicht gesagt, ich finde diese Figur katastrophal, ich finde den ganz schlimm, ich finde, der sollte aus den Geschichtsbüchern gestrichen werden. Absolut nicht. Aber ich habe halt auch negative Dinge dazu gesagt. Und das scheint für viele
das geht schon nicht.
Inakzeptabel. Und das fand ich wirklich faszinierend, weil dann habe ich eben angefangen, drüber nachzudenken, warum? Was bedeutet diese Figur, eine historische Figur, die vor 200 Jahren gelebt hat, für den persönlichen Menschen heutzutage? Und warum ist es anscheinend wie ein Messerstich ins eigene Herz, wenn man was Negatives über diese Persönlichkeit sagt? Ja.
Und hast du da eine Antwort drauf? Weil, also ich meine, wie bist du mit dem Shitstorm umgegangen? Hast du den irgendwie versucht zu antworten oder hast du das einfach an dir abgleiten lassen oder ein neues Video gemacht? Oder?
Nein, ich muss sagen, leider bin ich sehr emotional. Ich kann überhaupt nicht, was mir viele immer raten, sich einfach denken, ach, lass sie nur reden oder blockieren und löschen oder sowas. Ich finde ja prinzipiell Diskussion immer gut. Und ich meine, gut, mit Beleidigungen muss ich jetzt nicht umgehen, aber ich habe wirklich jedem Einzelnen zurückgeschrieben.
Wow.
Ich habe alles kommentiert. Und das ist dann teilweise wirklich zu so einem Streitgespräch in den Kommentaren geworden, weil dann Leute wirklich gesagt haben so, nimm mal ein Buch in die Hand und lese mal die richtige Geschichte und erzähl nicht nur Fake News. Und ich war echt so, Entschuldigung, am Anfang vom Video liste ich eine Megaliste an Literatur auf, bedanke mich bei Museumsdirektorinnen, die mich persönlich durch die Ausstellungen geführt haben und mir eben diese Blickwinkel ja auch mitgegeben haben. Und da habe ich mich echt gefragt, also die Leute, die so diesen Andreas-Hofer-Kult betreiben, waren anscheinend schon lange nicht mehr in einem Museum oder haben ein Buch über Andreas Hofer gelesen, ich weiß es nicht. Und ich habe dann mit denen diskutiert und gesagt, ja schau, ich habe doch da die Literaturliste, geh nochmal aufs Video drauf. Na, ich klicke jetzt sicher nicht noch einmal das Video an, damit du dann vom Algorithmus noch gepusht wirst. Das war verrückt.
Wahnsinn.
Das war verrückt. Oder Leute, die wo andere vielleicht was Positives geschrieben haben, dann bei denen kommentiert haben, na, du darfst der nichts glauben, die erzählt nur Blödsinn. Also, die waren richtig wütend und die konnten das nicht so stehen lassen.
Wahnsinn.
Ja. Was soll's? Aber es hat mir neue Denkimpulse gegeben.
Ja, diese Erfahrung mache ich ja auch. Also ja, ich meine, es gibt es naheliegend, ne? Also,
wollte ich gerade fragen. Du wirst doch da häufig.
Tatsächlich bei dem Podcast selber, also wenn ich das jetzt bei Spotify zum Beispiel, da verfolge ich das sehr intensiv. Da sind die Kommentare immer, wenn sie kritisch sind, konstruktiv. Also da kann man wirklich diskutieren, das ist angenehm. Auf YouTube, nein. da gibt es auch viele konstruktive Kommentare und ich freue mich darüber und ich bereue es auch nicht, dass da das Format da quasi sekundär jetzt auch noch zu veröffentlichen, weil ich damit noch andere Menschen erreiche. Würde ich auch jedem Podcaster einfach empfehlen. Und ich glaube, Kathi, bei dir ist der Shitstorm wahrscheinlich auch eher nicht die Regel. Ne? Das,
Gott sei Dank.
Aber man hat wirklich unter diesen Videos zum Nationalsozialismus auch so immer wieder die gleichen Kommentare. Die Nazis waren links oder auch immer sehr beliebt. Das ist genau damals noch genauso wie jetzt mit der Ampelregierung oder gerne auch jetzt mit der Großen Koalition.
Oh mein Gott.
Und ja. Ich bin mir aber eigentlich ziemlich sicher, dass die Leute, die das kommentieren, das Video nicht gesehen haben. Das ist einfach unmöglich. Also es gibt andere Fälle. Ich hatte jetzt letztens eine sehr, sehr gute, angenehme Diskussion mit jemandem, der, ja, ich glaube, 300 Wortkommentar, also bis zu dieser Kommentar-Wortgrenze, die es bei YouTube gibt, mir ein Co-Referat unter meinem Video über das Reichskonkordat zwischen dem Naziregime und der katholischen Kirche geschrieben hat und mir quasi im Einzelnen aufgeführt hat, was alles faktisch falsch ist. Und dann habe ich ihn einfach freundlich gebeten, ob er mir denn Literatur nennen könnte, weil ich das ja auch gemacht habe in der Folge. Ich habe in jeder Folgenbeschreibung immer so die beste Literatur, die ich dazu verwendet habe, zitiere ich da immer, damit man das auch überprüfen kann. Ist immer nur eine Auswahl. Und dann hat er das tatsächlich gemacht. Und dann habe ich darauf reagiert und habe gesagt, ach, das ist ja sehr gut, ich sehe, das ist das und das. Dann habe ich das so für die Mitlesenden ein bisschen eingeordnet, was das für ein Literaturtitel ist. Da ist es dann schon ganz praktisch, dass man selber Historiker ist, weil man oft dann die Dinger kennt. Da muss ich wirklich sagen, das ist sehr hilfreich. Aber ich denke dann immer bei solchen Diskussionen immer gleich an diejenigen, die halt nicht kommentiert haben, aber das lesen. Also wenn du jetzt zum Beispiel, Kathi, jemanden hast, der dir sagt, ich finde das toll, was du machst, und jemand anders kommentiert, boah, du kannst ja nichts glauben, dann bleibt das ja so stehen, wenn du selber nicht reagierst. Und wenn jetzt ein Dritter das liest, ja, was soll der sich dazu denken? Ne? Da denke ich dann immer dran, an die Mitlesenden, und mache mir auch immer super viel Arbeit. Und im Endeffekt weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie viel da rumkommt. In diesem einen konkreten Fall war es halt sehr nett, weil der Kommentator hat dann gesagt, wenn sein Aufsatz fertig ist, schickt er mir den. Finde ich super. Mal. Also so soll es, das ist ja ideal. Ne? Wir lagen 100% auseinander, aber wir haben auf Augenhöhe diskutiert. So muss das sein.
Gut, ja, aber darf ich eben einmal, Jonas, nochmal eine völlige Querfrage stellen, die ich dir immer schon mal stellen wollte. Ist denn dein Thema, also das jetzt so im Detail zu machen, den Nationalsozialismus, nicht wahnsinnig deprimierend? Also vor allem, du bist jetzt wann im Jahr, du machst ja chronologisch und machst du eigentlich Monat für Monat, also du bist jetzt im Jahr 35, ne?
Genau.
Und also, du hast ja noch 10 Jahre vor dir. Also
ich,
und es wird ja immer, es wird ja nicht besser, es wird ja immer schlimmer.
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Seid mir nicht böse, ich würde einfach mal ein bisschen weiter ausholen, um zu erklären, wie ich überhaupt dazu gekommen bin. Ich glaube, dann ergibt sich auch das Konzept. Also ich war immer schon interessiert an der Geschichte des Nationalsozialismus, aber ich habe es im Studium, hatte ich ja vorhin erwähnt, ne, einfach nicht gemacht. Und das der Hauptgrund war wirklich dafür, ich wollte immer Historiker werden und Lehrer war quasi, damit man einen Brotberuf hat. Und dann war so die Überlegung, wenn ich mich jetzt im Studium auf Nationalsozialismus spezialisiere, dann muss ich mich mein ganzes Leben lang mit dieser elendigen Zeit beschäftigen, und zwar mit menschlichem Leid auf so vielen Ebenen, in so vielen Details, denn selbst wenn man sowas wie Wirtschaftsgeschichte des NS macht, wird man sich damit beschäftigen müssen, weil es einfach so viele Millionen Menschen betroffen hat. Und deswegen habe ich es nie studiert. Ich war einmal in einer Übung, glaube ich, wo es am Rande um den Nationalsozialismus ging, und alles Weitere habe ich quasi, ne, Stichwort Privatvergnügen in meiner Freizeit, gemacht als Familiengeschichte. Also ich hab meine Urgroßmutter noch lange Jahre kennengelernt und habe viele Gespräche mit ihr geführt. Die war junge Frau im Zeitalter des Nationalsozialismus und konnte mir viel erzählen. Meine Großeltern mütterlicherseits waren also meine Oma habe ich noch interviewen können. Die war ein junges Mädchen, ich glaube 12, 13, als der Krieg zu Ende war. Und da war immer so mein Engagement, mein Interesse. Und das ist dann was ganz Persönliches gewesen. Und deswegen konnte ich mich damit beschäftigen und auch diese elendigen Geschichten. Ich würde mal sagen, ich bin eher ein sensibler Mensch. Also man sagt mir nach, ich wäre etwas empathisch. Deswegen geht mich das persönlich auch immer sehr an. Aber auf dieser familiären Ebene hatte das so einen Sinn. Da konnte ich damit umgehen. Und jetzt habe ich dann also den Podcast gestartet, weil aus diesem Bedürfnis heraus einfach mal wirklich eine Zeit chronologisch an die Menschen zu bringen, damit, weil ich das Gefühl habe, dass wir alle nur Orientierung suchen. Und was wir bekommen, sind Schnipsel, sind Episoden. Und ich fand das so spannend, Kathi, dass du gesagt hast, ja, ich mache jetzt eigentlich auch chronologisch. Ich habe so wild angefangen und jetzt mache ich chronologisch, weil es sich einfach besser, wahrscheinlich auch besser anfühlt. Und ich meine, Jan, bei dir, das ist ja sowieso der Knaller in 99 Folgen quasi durch die deutsche Geschichte. Und das war so der Impetus für Chronologie. Und dann habe ich angefangen und hatte immer genau diese Sorge. Irgendwann wird es mir zu schlimm, wird es mir zu viel. Und es stellt sich heraus, das ist überhaupt nicht so. Im Gegenteil, je detaillierter ich da reingehe und je mehr Folgen ich mache, desto besser fühle ich mich damit, weil ich nämlich jetzt endlich auch mal diese ganzen kleinen Geschichten des Widerstandes, der Widerständigkeit, diese persönlichen Abgründe dieser Täter und Mitläufer verstehe. Und das macht es viel greifbarer. Und verrückterweise weniger schlimm für mich. Also ich kann damit sehr gut umgehen plötzlich. Wenn ich genau weiß, also ich habe viel mit der Reinhard-Heydrich-Biografie gearbeitet und das ist einfach so ein furchtbar banaler Mensch. Also da wird einem anders. Also das hilft. Diese Aura des Bösen verschwindet quasi.
Ja, die Folge habe ich neulich gehört. Ich fand es total faszinierend, dass du sagst, dass seine Frau Lisa eigentlich der politische Part in der Beziehung war und er eigentlich ganz unpolitisch ursprünglich war und sie
das hat mich
politisiert hat.
Absolut, das hat mich total überrascht. Also das ist die Reinhard-Heydrich-Biografie, habe ich hier irgendwo auch stehen. Nee, das ist Himmler. Da ist er doch. Moment. Von Robert Gerwardt, die kann ich nur jedem empfehlen. Ist jetzt hier, da ist er. Und das ist halt auch wieder Nazi-Propaganda, ne? Also dieses Foto ist natürlich ein Propagandafoto und man sieht das einfach, der sieht ja wirklich aus wie so ein arischer Halbgott. Und wenn man so private Fotos von ihm sieht, sieht das dann schon wieder anders aus. Und die Lina Heydrich, seine Frau, die war die Nazi-Connection. Ihr Vater war Parteirichter und auch ein hoher Parteifunktionär. Und der war eigentlich... Der war so deutsch-national gesinnt, der wollte unbedingt als junger Mann noch in den Krieg, in den Ersten Weltkrieg, das hat nicht geklappt, weil schlechtes Timing. Dann war er bei den Freikorps, war da aber auch irgendwie zu jung. Dann ist er zur Marine gegangen, wollte Abenteuer erleben. Was ist passiert? Er ist Funkoffizier geworden. So. Und dann lernt er diese Lina kennen, ist aber eigentlich schon verlobt und das funktioniert und die führt ihn dann ein und dann lernt er von ihr Ideologie und Weltanschauung und so dieses politische Denken. Er war zwar vorher schon deutsch-national, aber ob er zum Beispiel Antisemit war, das weiß man gar nicht so richtig. Und das lernt er dann alles von ihr und über diverse Connections kriegt er dann, als er aus der Marine fliegt, wegen so einer dummen Geschichte, kriegt er dann ein Jobinterview bei Heinrich Himmler. Und bei Heinrich Himmler kriegt er aber vor allem deshalb ein Jobinterview, weil der denkt, dass Reinhard Heydrich ein Nachrichtenoffizier ist. Also ein Geheimdienstler. So. Er ist aber Funkoffizier gewesen. Also ist ein Missverständnis. Und dann reist er nach München und ich weiß nicht, ob das homoerotisch bei Himmler war. Ich will jetzt nicht psychologisieren. Aber der war schon beeindruckt, ne? Wie gesagt, blonder Mann steht da, vielleicht auch Uniform ähnlich oder auf jeden Fall schneidiger Anzug. Und dann kommen die ins Gespräch und Heydrich merkt, oh, der denkt ja, ich bin Nachrichtenoffizier, lässt sich nichts anmerken und skizziert ihm dann mal eben den Sicherheitsdienst der SS mit seinem Wissen aus Spionageromanen, die er in seiner Jugend gelesen hat. Ja, also das kann man alles bei Gerwardt nachlesen und wenn man, also das ist halt, das, also da, das macht, das bringt es einem verrückterweise näher, weil dieser, wir haben ja auch, glaube ich, jetzt schon mehrfach sowas anklingen lassen, Geschichte ist immer auch voll mit Mythen, von unten bis oben. Und das entmythologisiert total. Und das ist sehr hilfreich. Und ich hoffe, dass es vielen Hörerinnen und Hörern bei mir dann auch so geht im Podcast.
Ja. Also ja, so ging es mir. Ich war tatsächlich, gebe ich zu, hatte ich auch so ein bisschen immer, bin ich ein bisschen um deinen Podcast rumgeschlichen, weil ich dachte, ach, will ich mich so detailliert mit dieser Phase auseinandersetzen? Will ich das wirklich? Und als ich dann 3-4 Folgen gehört habe, war ich total begeistert, weil ich genau, also diese hier die Geschichte, ich habe eben Lisa Lina hieß sie, ja, Frau von Heidrich, hat mir irgendwie genau diese, das hat genau diese Auswirkung auf mich gehabt, dass ich mir gedacht habe, ja, das ist, macht's jetzt nicht sympathischer, aber ich kann es irgendwie, macht's greifbarer. Ja, also total spannend. Ich habe, Kathi, was du eben gesagt hast, ich habe auch die ganze Zeit nochmal drüber nachgedacht. Hier bei deinem Andreas Hofer heißt der, ne? Der Volksheld und Kämpfer.
Ich dachte Tobias Moretti.
Der spielt den bald wahrscheinlich.
Hat ihn, glaube ich, schon.
Ja?
Ja, ja.
Siehst du.
Ich kenne den Film sogar. Ich habe den irgendwann mal geguckt.
Ah.
Aber kein Kommissar Rex.
Also nicht nur mit dem Volk, auch noch mit Tobias Moretti zu tun, Kathi. Da kommst du nicht gegen an.
Nee, keine
das
Chance.
Geht nicht.
Ja. Nein, aber also ich habe drüber haben wir solche Volkshelden haben wir gar nicht, ne? Also in Deutschland. Das haben wir, also so Kriegsvolkshelden, das ist uns dann nach der, also mit dem Grauen da der Nazi-Zeit danach haben wir so ein Verlangen nicht mehr gehabt, oder? Wüsstest du jemanden, Jonas?
Ich glaube tatsächlich, dass das verbreiteter ist, als man selber so denkt. Also ich bin immer wieder erstaunt, was man auch so für Kommentare kriegt. Und ich meine, also zum Beispiel Erwin Rommel, ne? Hindenburg. Ja, also Hindenburg ist auch so eine Sache.
Mhm.
Da habe ich schon Kommentare gekriegt, was ich auch, wie gesagt, völlig fair finde. Es ist konstruktive Kritik, wo dann zum Beispiel argumentiert wurde, man kann ja nicht das politische Spätwerk eines Mannes wie Hindenburg nehmen und daran seine komplette Karriere messen. Und das ist ja erstmal eine faire Feststellung zu sagen, also das ist mein Maßstab. Und da musste ich dagegen anargumentieren. Und ich habe zum Beispiel dann eben gesagt, naja, aber es wiegt halt schon deutlich schwer, wenn man guckt, was das für Folgen hatte. Und das ist zum Beispiel auch ein Mythos, der sehr verbreitet ist, bis heute auch teilweise noch in Geschichtsbüchern steht, dass der Reichspräsident Paul von Hindenburg so senil und tattrig war, dass man ihm quasi die Ernennungsurkunde für Hitler, also zum Reichskanzler, untergeschoben hat und er eigentlich gar nicht mehr wusste, was er da tat. Und das ist absoluter Unsinn. Da gibt es eine sehr gute Hindenburg-Biografie von Wolfram Püther, die ich nur empfehlen kann. Da wird auf Quellenbasis damit aufgeräumt, das ist totaler Quatsch. Der war geistig voll da bis in den Sommer 1934 und dann ging es innerhalb weniger Wochen bergab. Aber der hat noch lange Spaziergänge gemacht im zweiten Jahr der Nazi-Diktatur und der wusste ganz genau, was er tat. Und das heißt nicht, dass er ein Nationalsozialist in dem Sinne war, aber Hitler war ihm ein willkommenes Werkzeug für seine eigenen Ziele.
Hm.
Und das ist auch so ein Mythos, der bis heute sich hält. Ich bin also zum Beispiel erstaunt, wie viele Hindenburg-Straßen und Hindenburg-Dämme und Hindenburg-Plätze es noch gibt in Deutschland. Da würde ich wirklich alle Kommunen nur aufrufen, da mal drüber nachzudenken und dann zum Beispiel wie in Münster so einen Bürgerprozess quasi in Gang zu setzen, dass man darüber mal diskutiert.
Gut, also das eine ist, ob sozusagen militärhistorisch interessierte Leute den jetzt noch für einen Helden halten oder nicht. Das andere ist die Frage, würde das jetzt so einen Shitstorm auslösen wie bei Kathi, wenn sie sich über den Tiroler Freiheitskämpfer sich mit dem kritisch auseinandersetzt? Da würde ich, also...
Ich glaube, es ist halt schon was anderes, weil es bei uns halt wirklich um die persönliche Identifikation von den Leuten geht. Mhm. Also die nehmen den ja als eben den, der für die ganzen Tiroler steht. Also das ist mir da wirklich erst bewusst geworden. Also ich habe quasi den angegriffen und habe damit alle Tiroler und Tirolerinnen anscheinend auch, was ich überhaupt nicht verstehe, angegriffen. Und das finde ich aber, also jetzt wirklich in Bezug auf Tirol, schon schwierig, weil es ist voll, also diese Identifikation der Tiroler, die sich um die ganze Geschichte dreht, ist eine Geschichte der Abgrenzung. Und das wird ja, also ich weiß nicht, wie weit das nach Deutschland schon vorgedrungen ist, aber in Österreich ist es immer voll das Ding, die Tiroler, dass die unter sich sind. Also wir sind wir und wir sind immer besser als alle anderen, so, wir sagen das nicht, aber das ist so quasi, also da braucht man nicht jemand anderes da über die Grenzen kommen und so, weil es ist so die Berge und wir da drin und auch der Horizont, es ist wirklich alles in Tirol. Und ich glaube, dass das wirklich sehr viel von der Geschichte kommt. Also jetzt natürlich, man kann nie für alle sprechen, ist ja logisch. Aber so dieses, die Gesamtstimmung so irgendwie, ist halt schon dieses, wir haben uns damals erfolgreich verteidigt, weil wir konnten uns nicht verlassen auf den Kaiser. Wir mussten für uns selber sorgen. Und dann haben sie unseren Helden auch noch umgebracht, auf Frechheit. Und deswegen lassen wir den jetzt bis in alle Ewigkeiten hochleben und reproduzieren das auch. Das gibt es in Tirol nämlich extrem viel, diese Tradition mit so Schützenumzügen zum Beispiel. Die Schützen, die für die Tiroler Landesverteidigung zuständig waren immer, und die sind da extrem dran gekoppelt. Und das ist auch so eine Geschichte, die marschieren da auf, dann schießen sie einmal in die Luft, dann kommen die Marketenderinnen und geben ihnen einen Schnaps und da darfst du auch nichts dagegen sagen, wenn du sagst. Also, du findest das auch schon so ein bisschen schwierig, warum die zum Beispiel keine Frauen da jetzt mitmachen lassen, also nicht nur Schnaps trinken, sondern auch aktiv einmal ans Gewehr und einen Schuss in die Luft machen, das wird denen unmöglich sein. Na, unsere Traditionen braucht es uns jetzt auch nicht kaputt machen. Wo ich mir dann auch wieder denke, aber auch Tradition, das ist was Gewachsenes. Also Tradition, das ist nicht immer schon so gewesen.
Kommt naja, oder im Zweifelsfall ja sogar was Erfundenes. Ne? Also ich meine, zum Beispiel der Kölner Straßenkarneval ist halt, da gibt es ein Datum. Also ne? ab dem Jahr gibt es das, vorher gab es das nicht in der Form. So,
ne? Wer hat es denn? Welches Datum ist es denn?
Oh, ich hoffe, Willem hört
uns nicht. Wer hat das erfunden? Die Preußen jetzt am Ende noch?
Um die Kölner
bei Laune zu halten.
Warte mal, Fred... Jetzt hört sie mich. Warte mal. Fred? Kölner Straßenkarneval 1826?
Jetzt kommt die Familie zum Einsatz.
Ja, Moment. Ich störe sie jetzt beim Buffy gucken. Jetzt kriege ich echt Ärger.
Oh.
Weißt du noch, wann der Kölner Straßenkarneval angefangen hat? Es war doch 1826, ne? Oh, Willem haut uns, ich sag euch das. Der ist immer ganz empfindlich, wenn es um diese Sachen. Er hatte letztens ein Video dazu, daher weiß ich das.
Ah, siehst du.
Ja.
Na gut, aber dann bietet es sich ja an, dass er die nächste dieser Dreierrunden macht. Und dann kann er das ja richtigstellen.
Ja, kann er das richtigstellen, genau. Ja, also ich weiß jetzt nicht mehr, wann es war. Ich Fred 23 sagt. Ja, logisch, weil dann war das 100-jährige Jubiläum. Ja, Fred ist Kölnerin, die hat das im Blut, ne? Also
was war jetzt das Ergebnis? 23?
23, anscheinend, ja. 1823.
1823.
Der Grund war, dass der unregulierte Straßenkarneval von den Preußen hätte verboten werden müssen, weil die das nicht gut fanden, dass die Kölner sich auf offener Straße besaufen. Und halt wahrscheinlich auch die preußischen Hoheitszeichen schänden und so, was man im Suff so macht. Und dann haben sich die Bürger zusammengefunden und haben beschlossen, gut, dann organisieren wir jetzt so einen Umzug und seitdem gibt es den Rosenmontagsumzug.
Gut, ich hoffe, okay, das beruhigt mich. Ich dachte überhaupt, der Straßenkarneval an sich wäre an einem Tag erfunden worden. Nein, der war
Karneval gibt's ja seit
Mittelalter, so chaotisch, ne? dass die Preußen ihn reguliert hätten, hätte es keinen Umzug gegeben.
Sozusagen. Deswegen durfte ja auch der Prinzkarneval am Anfang nicht Prinzkarneval heißen, weil Preußen, ne? Majestätsbeleidigung.
Die machen ja nichts anderes, als sich über diese Preußen lustig zu machen da, mit den Uniformen und dem Dunke Mariesche und Stippe Fötzje oder wie das heißt. Ja. Mir ist zu den Mythen jetzt eben selber noch was eingefallen. Aber das ist natürlich überhaupt, also das ist jetzt eher kein Shitstorm, sondern eine Diskussion auf wissenschaftlicher Basis, glaube ich, gewesen. Aber ich habe über Martin Luther mit Volker Lepin gesprochen. Und der hat 2006 eine Luther-Biografie veröffentlicht und die war also in der Wissenschaft oder in der evangelischen Theologie schwer umstritten oder hatte schwere Gegner, weil der da gesagt hat, nein, nein, Luther war nicht der erste moderne Mensch und ihm ist die Reformation sozusagen von sich aus eingefallen oder mit Gottes Hilfe, sondern der hatte ein Beichtvater, der ihn in die christliche Mystik eingeführt hat. Und die christliche Mystik hat immer schon durch innere Versenkung den Gott gefunden und gesagt, also es braucht keine äußeren Taten, sondern du musst dich innen nach innen versenken, dann findest du Gott. So, und sagt, also im Grunde ist Martin Luther eine Figur des späten Mittelalters und der christlichen Mystik, der dann dafür, dass er so viel Gegenwind gekriegt hat, dann in der Diskussion um seine Ablassthesen dann diese Reformation eigentlich entwickelt hat, aber auch erst durch den intellektuellen Gegenwind, den er da in den Disputen hatte. So, und das klang für mich jetzt interessant, nachvollziehbar, so muss aber vor 20 Jahren Shitstorm ähnliche Auswüchse gehabt haben. Und es war noch bei Wikipedia, habe ich gelesen, hat ein damals, ich weiß gar nicht, wie das jetzt so ist, aber ein damals bedeutender evangelischer Theologe gesagt, der Reformator eignet sich nicht zum Schrumpfgermanen. Das war so die Warnung an Herrn Lepin. Eignet sich nicht zum Schrumpfgermanen. Also ich glaube, ja, es ist, wenn du bestimmt, es gibt natürlich auch in Deutschland historische Figuren, wenn du die vom Sockel stößt, dann kriegst du Ärger. Und das ist, da haben wir vielleicht jetzt nicht mehr so die Freiheits, gibt's bei uns vielleicht weniger Freiheitskämpfer des Volkes dafür, aber so vom Sockel stoßen ist immer ein Problem.
Naja, und dann hast du natürlich noch so Leute, wie ich jetzt erfahren habe bei dir, Klaus Störtebeker, die es dann gar nicht gab. Ja. Die sogar eigene Filme und Serien und Freilichtspiele haben. Also.
Ja, schlimm, ne? Ja, aber ich meine, das wiederum, also das finde ich natürlich auch dann jeweils immer wieder spannend, darüber zu reden, wenn man sagt, es gibt so Meistererzählungen, auch über Menschen, die entweder völlig frei erfunden sind oder die erzählt werden, weil sie so schön eingängig sind und einfach klingen. Und ich merke nur, dass mir das zunehmend Probleme bereitet in meinem chronologischen Überblick, weil ich an ganz vielen Stellen immer wieder dazu komme, jetzt rege ich mich selber auf über die Leute, die da die Mythen zerstören, aber ich komme an ganz vielen Stellen dazu, dass es heißt, ja, nee, so war das eigentlich gar nicht. Also fangen wir schon mit der Völkerwanderung an. Mhm. Völkerwanderung, nee, die hat Mischa Meier, die hat es nicht gegeben, die Völkerwanderung. Es gab Bewegung, aber die war viel kleinteiliger und viel komplizierter. So, das ist spannend, wenn man halbwegs weiß, was mit Völkerwanderung gemeint ist. Wenn ich aber davon ausgehe, ich mache ja einen Podcast für Menschen wie mich, die das nicht studiert haben, die was anderes gelernt haben, die aber offenen Herzens und Verstandes und neugierig sind und das jetzt alles sich mal reinziehen möchten, denen muss ich erstmal erklären, was ist mit Völkerwanderung gemeint, um ihnen dann zu sagen, die gab es aber gar nicht. Und so geht es dann immer wieder weiter. Es gibt ganz viele Beispiele, also auch mit hier, wie du sagst, Klaus Störtebeker gab es nicht. Es gab vielleicht einen Johann Störtebeker. Keiner von den beiden ist geköpft worden in Hamburg, sondern der war auch nicht der Hauptmann der Piraten. Johannes Gutenberg hat zwar die erste Bibel mit beweglichen Lettern gedruckt, aber dass er jetzt die einzige und entscheidende Rolle in der Medienrevolution hatte, das wird überschätzt. Und so weiter. Und da frage ich mich nur manchmal, ob die ambitionierten Wissenschaftler nicht vielleicht auch sozusagen durch diese Dekonstruktionen den Menschen so ein bisschen den Spaß an der Geschichte nehmen, weil sie wird dann da immer ständig komplizierter. Oder seht ihr das nicht so? Ja, also ich kann das natürlich total verstehen. Es ist wahnsinnig spannend, wenn ich so eine Meistererzählung habe, dann mal in die Archive und in die Quellen zu gehen und zu sagen, wo steht das hier denn jetzt eigentlich so ganz genau? Und wenn das da nicht steht, zu sagen, ja, dann hat es vielleicht auch gar nicht so stattgefunden. Mhm. Aber für so eine Erzählung ist es, finde ich, immer schwierig, wenn ich Leute interessieren will und dann brechen so Erzählungen ineinander.
Also ja, ich weiß nicht, ich glaube, das sind jetzt viele verschiedene Themen.
Unbedingt.
Weil, also ich denke, wir werden ja schon so konditioniert, alles logisch einordnen zu wollen und möglichst einfach und chronologisch und einfach so, dass man es versteht. Das ist ja schon in der Schule so. Also am Anfang natürlich hast du es komplett einfach, du musst es runterbrechen, du musst es kurz und knapp erzählen und logisch. Ganz einfach. Und dann hast du natürlich Schemen. Also du hast wie so Schubladen und dass man es einfach verstehen kann, du musst es einordnen. Und dann irgendwann später, wenn du dich halt mehr damit beschäftigst, dann siehst du halt, ja okay, aber so einfach ist es gar nicht. Also Völkerwanderung, super Beispiel. Aber halt dann generell, was ja damit zusammenhängt, das ist ja auch, dass es nie einen wirklichen Bruch gegeben hat vom Römischen Reich und dass dann plötzlich das Mittelalter da war oder so. Aber wir das ja ganz oft heute noch so verknüpft haben. Aber eben, weil das fand ich auch total spannend, haben wir uns unterhalten letztens Jahr, als was haben sich denn die Leute des frühesten Mittelalters in dem Sinn jetzt gesehen? Ja, wahrscheinlich immer noch als Römer. Und das ist echt super spannend. Und dann hast du aber auf der anderen Seite die so Figuren, die sich halt toll erzählen, wie jetzt eben Störtebeker. Also das sind ja Abenteuergeschichten. Das ist ganz toll, sich da dann drüber Gedanken zu machen und so und sie weiter zu erzählen. Das sind ja die Geschichten, wenn sich dann andere Leute treffen und mal um was trinken gehen und dann sagen, hey, aber reden wir doch einmal über den Störtebeker, hast du gehört dieses und jenes. Und dann auf einmal so, ja, den hat's gar nicht wirklich gegeben. Boah, voll desillusionierend. Aber da ist dann wieder, glaube ich, so, da sind wieder so persönliche Emotionen so ein bisschen drin. Also bei so Figuren, die irgendwie toll sind. Wenn man sich da mehr identifizieren kann. Ich erlebe das tagtäglich bei der Sissi.
Die war tätowiert, habe ich jetzt neulich erst.
Ja.
Habe ich jetzt neulich erst gehört. Ja. Bei Historia in Universalis. Was, ja, was kannst du noch am Mythos Sissi zerstören?
Mach unsere Träume kaputt. Ich will nicht noch einen Shitstorm haben.
Na, ich glaube, hier passiert das nicht. Keine Sorgen.
Nein, also ich tue das jetzt niemandem an. Wir gehen nicht tiefer in die Sissi-Thematik rein. Aber es ist halt schon faszinierend, weil halt offensichtlich diese Filme der 50er Jahre mit Romy Schneider ein Bild von dieser Person aufgebaut haben, das einfach nicht wahr ist. Und die Leute sich furchtbar schwer tun, das abzulegen. Und ich merke schon, also es wird jetzt immer mehr so ein bisschen dekonstruiert, dieses süße Sissi-Bild, als wäre sie nur ein Engel gewesen. Und die Leute interessieren sich immer mehr dafür und sehen schon, okay, die war schon auch ein bisschen problematisch. Aber eine Thematik, die niemals abreißt und die wirklich immer noch für heftigste Diskussionen in Kommentaren sorgt, ist die böse Schwiegermutter. Und ich glaube, das hat wirklich damit zu tun, dass das einfach persönliche Dinge sind, die man nachvollziehen kann und die man im engsten Umfeld sieht und die man eben nachempfinden kann. Und deswegen tun sich die Leute so schwer, wenn man dann sagt, ja, aber das war wahrscheinlich nicht so. Also die böse Schwiegermutter, die Sophie, wie sie da in den Filmen so dargestellt wird, also die war am Anfang eigentlich total erfreut über die Sissi und hat nur gut über sie geredet. Nur umgekehrt war es halt nicht so. Was man auch wieder verstehen kann. Aber da muss ich halt mich loslösen irgendwann und sagen, hey, ja, okay, die war jetzt kein Schwiegermutterdrache und das ist voll ungerecht. Und die andere da zu einer Heiligen zu erheben, die waren beide Personen mit Licht und Schatten, wie bei jeder historischen Figur. Das ist halt echt krass. Also manche sind so in einer Schublade drin, da kriegst du die nicht mehr raus.
Das finde ich das Anspruchsvolle am Geschichtserzählen, am Podcasten im Endeffekt. weil wir ja nur Geschichten erzählen können und nicht Geschichte erleben können. Ist halt eben vorbei, ne? Das ist die Rekonstruktion der Vergangenheit. Und ich habe die Erfahrung gemacht, je stärker ich das auf die Menschen und ihre biografische Komplexität ausrichte, desto leichter fällt mir das. Und ich habe das Gefühl, dass wir an diesem schweren Erbe der Frühzeit der Geschichtswissenschaft, also 19., frühes 20. Jahrhundert, immer noch total knapsen, weil im Endeffekt alle Erzählmuster, die dir jetzt, Jan, das Schreiben der Folgen quasi oder des roten Fadens erleichtern, das sind alles Erzählmuster aus dieser Zeit, aus dieser Frühzeit und der ein Wissenschaftler namens Hayden White hat vor Ewigkeiten mal ein Buch geschrieben, das hieß Meta History, also quasi die Geschichte des Geschichtsschreiben. Und der hat die Auswertung von diesen verschiedenen höchst einflussreichen Historikern, sind alles Männer des 19. Jahrhunderts, so verschiedene Erzählmuster eben identifiziert und konnte zeigen, wenn man über das Römische Reich schreibt, dann benutzt man eben so eine Aufstieg- und Abstiegserzählung. Und wenn man über das Interregnum schreibt im Mittelalter, dann schreibt man da auch so rüber. Und daher kommen auch diese Begriffe. Und was man gar nicht so sehr mehr gemacht hat, ist, dass man wirklich mal die Menschen, die da gelebt haben, in ihrer Komplexität darstellt, sondern sie haben immer nur bestimmten Figurentypen entsprochen. Also im Endeffekt sowas wie Held und Gegenspieler und Judas, ne? Du hast es vorhin ja selber erwähnt, der Judas von Tirol. Ich will nicht damit sagen, dass das unwissenschaftlich ist, aber das kommt einfach daher, woher die Geschichtsschreibung kommt, nämlich aus der Schrift, ja, aus dem Schreiben eben, ne? Also anders als die Physik oder die Chemie. Und das hat sich erst so in den letzten Jahrzehnten wirklich merklich geändert und jetzt wird gerade vielleicht einfach für das Erzählen zu viel dekonstruiert, aber zu wenig rekonstruiert. Und da, finde ich, können wir als Podcasterinnen und Podcaster ein bisschen was dazu beitragen, weil wir ja wieder zusammenführen. Ja, und das ist, glaube ich, dessen muss man sich bewusst sein. Ja.
Ja, das also, ist sehr schön gesagt.
Ja, sehr schön gesagt. Das finde ich auch. Und also mir war, weil ich ja... Oh, Jonas, jetzt ist dein Bild weg.
Ja, ich schaue mal gerade, was passiert ist.
Du bist aber noch bei uns, ne?
Ich bin noch da. Ich glaube, ich muss das Handy nochmal entsperren. Ja, redet ruhig weiter.
Ja.
Ich schiebe nur kurz ein, dass Hayden White neben mir liegt. Und ich weiß noch ganz genau, als ich das in der Uni lesen musste, bin ich überhaupt nicht damit klargekommen, weil ich mir dachte, so, was redet der? Was soll das? Ich komme überhaupt nicht mit. Bitte gib mir einfach ein Muster. Ich höre das alles zum ersten Mal. Ich will einfach ganz simpel das alles erklärt haben. Ich mochte den gar nicht. Und jetzt ist es aber ganz anders.
Jetzt verstehst also, du, wovon er spricht, so, ja, sozusagen.
Aber da sieht man ja auch wieder, also jetzt nochmal auf das, was wir vorher besprochen haben, du musst ja zuerst was erklären, so wie es halt vorher war, und kannst ja erst dann anfangen, drüber zu reden, ob es jetzt wirklich so war. Genau. Das kann ich ja nicht von Anfang an so machen, das ist dann wieder zu schwierig. Also ich glaube schon, dass es immer noch so eine Art von dieser Erzählung braucht. Die Frage ist nur, wie macht man es besser? Kann man das irgendwie umgehen? Dass man jetzt, zum Beispiel jetzt also, die Diskussion mit der Völkerwanderung, da geht es ja immer schon um dieses Wort. Aber es gibt ja nichts Besseres bis jetzt. Also nichts, was so eingängig ist.
Also ich kann das, weißt du, ich kann das auch überhaupt in keinem Wissen, ich werfe ja sowieso gar nichts vor. Also ich finde, das sind ja alles tolle Koryphäen und ich glaube das unbesehen und das sind wahnsinnig spannende Erkenntnisse. Und na klar, wäre ich jetzt Wissenschaftler, würde ich mir auch irgendeine Meistererzählung schnappen und sagen, gucken wir mal, was da eigentlich dahinter steckt, wenn das geht. So, verstehe ich. Aber die Frage, und das fand ich eben schön bei Jonas zu sagen, vielleicht wird jetzt an zu vielen Orten dekonstruiert, vielleicht muss man mal wieder was zusammenfügen. Das wäre eigentlich meine Frage und mein Ansatz. Wie könnte man das machen? Oder wer könnte das sein? Also ein ganz anderes Thema, weil es dann jetzt wieder eher Thema Archäologie ist und so, aber das finde ich so faszinierend, dass es noch so viel zu entdecken gibt. Und das wird es natürlich, gibt es ja in der Geschichtsschreibung eigentlich auch. Also ich habe mit der Leiterin der Forschungsstelle zur Hanse gesprochen, die mir erzählt hat, wie viele Hanse-Beschlüsse und Protokolle noch unausgewertet in den Archiven liegen und wie sie da immer sozusagen auch Menschen suchen, die ihnen auch noch helfen, die Schriftform in Computerbuchstaben zu übertragen, damit sie es besser auswerten können. Ich war jetzt ja hier bei dir in Wien, also leider haben wir beide uns nicht getroffen, aber habe die Frau Luther und Herrn Zeitz bei dem Projekt Managing Maximilian getroffen, wo die hingehen und sagen, die These war, es kann ja nicht sein eigentlich, dass ein einzelner Mann, Kaiser Maximilian I., so viel gearbeitet hat und so gesprüht hat vor Ideen und so viel organisiert hat, dass der all das angeblich alleine in seinem Leben hingekriegt hat. Und sagen so, jetzt gucken wir uns mal das Umfeld an und gucken uns die Rechnungen an, die Protokolle an, die Briefe, die seine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, Untergebene und was weiß ich, bis hin zur Gartenfrau, die die Erbsen für ihn gezüchtet hat, was die eigentlich alles so hinterlassen haben. Und das finde ich total spannend, weil sie so ein bisschen haben auch durchblicken lassen, jetzt machen sie das schon lange, sind aber immer wieder überrascht, wie häufig dann doch Maximilian selber wieder auftaucht und handschriftlich in irgendwelchen Briefen, Protokollen dann noch Mikroanweisungen, Mikromanagement gibt, dass sie sagen, naja, also das kann natürlich auch ein Ergebnis sein, dass er vielleicht doch so ein Mikromanager, so ein energetischer Typ war, der so viele Ideen hatte und alles selber regeln wollte. Warum erzähle ich das jetzt? Ich weiß nicht. Also auch da, nein, ich erzähle das, weil auch das ja im Grunde so die Frage war, wir checken jetzt mal einen Mythos. War dieser energetische Mensch wirklich so energetisch oder hatte der einfach so ein großes Netzwerk, das ihm das möglich gemacht hat? Und da fand ich jetzt irgendwie ganz schön, das ist zumindest, man jetzt sieht, der hat tatsächlich viel selbst auch entschieden und selbst Mikro gemanagt.
Aber schau, das finde ich dann ja eben richtig cool, weil wenn du solche Geschichten hast, du hörst das halt immer nur, irgendjemand erzählt das, du liest das zum 100.000. Mal in der Sekundärliteratur, du hast irgendwelche Dokus, die das erzählen, aber du weißt ja selber dann gar nicht, stimmt das wirklich oder ist das die x-te eben einfach nur Wiedergabe von etwas? Und wenn man dann aber sieht, hey, in den Originalquellen, das stimmt ja wirklich, ist das schon sehr cool, finde ich. Also, dass man es dann einfach selber mal sieht.
Ja. Das stimmt.
Und das mache ich auch viel.
Und ich wollte dich noch bei diesem, bei der Frage, also was außer Dekonstruktion, also was Neues erforschen kann man eigentlich machen, wollte ich dich, weil du ja eben sagtest, du hast alte Geschichte oder Antike studiert, finde ich das so spannend. Das habe ich jetzt auch erst im Zuge hier meiner Podcast-Tätigkeit gelernt, wie wenig eigentlich noch so ausgegraben ist. Also ich war in Heiterbu bei den Wikingern und der sagte mir, naja, hier, schauen Sie sich die ganze Fläche an. Und schauen Sie mal, wie viel wir hier haben. Da ist noch, keine Ahnung, 80% ist noch unausgegraben, weil man sich das gar nicht finanziell leisten kann. Also einmal die Grabung nicht, aber vor allem dann nicht das, was man dann findet, zu betreuen, auszuwerten, aufzuarbeiten und so. Und das ist jetzt keine Besonderheit von Heiterbu offensichtlich, sondern das ist ja an ganz vielen Stellen so. Auch ich habe eine Folge gemacht über das Tollense, die Schlacht an der Tollensetal in der Bronzezeit, wo man das erste bronzezeitliche Schlachtfeld Europas ausgegraben hat, in Mecklenburg. Da sagen sich wer Fuchs und Hase, gute Nacht. Da ist kaum eine Siedlung im Tollensetal. Und kein Mensch weiß, wer sich da eigentlich warum die Köpfe eingeschlagen hat in der Bronzezeit. Und da ist auch nur ein kleiner Teil des Geländes ausgegraben und man rechnet dann immer hoch und sagt, naja gut, also jetzt haben wir hier so und so viel menschliche Überreste mit Schnitt- und Stichwunden gefunden und jetzt rechnen wir mal auf die Gesamtfläche hoch, dann gehen wir von mehreren tausend Kampfteilnehmern aus. Aber man weiß es eigentlich gar nicht so genau. Und in Pompeji war ich und da ist auch ja, ganz viel einfach noch nicht ausgegraben, weil man sich das gar nicht leisten kann.
Ich war auch gerade in Pompeji. Letztes Jahr. Und ich war so beeindruckt. Also einfach, wie viel schon ausgegraben ist.
Ja. Das stimmt.
Und gleichzeitig aber, natürlich, wie du sagst, dann sieht man auf einmal das riesige Feld, so wie viel nicht ausgegraben ist. Und ich denke mir das aber auch so jeden Tag, wenn ich durch Wien gehe, weil Wien ist ja auch ein römisches Legionslager ursprünglich gewesen und du kannst halt einfach nicht ausgraben, weil es ist alles drüber gebaut. Wie willst du das machen? Mhm. Und jetzt ist es ja eh schon immer so, wenn die da irgendwo eine Wasserleitung reparieren müssen, dann kommt gleich schon das ganze archäologische Team und die müssen da dann vorsondieren und alles Mögliche und das geht schon allen total auf die Nerven, weil die kommen nicht weiter mit ihren Bauarbeiten und dann nur, weil die irgendwelche Keramikreste da wiederfinden und eh nichts Besonderes. Aber es ist echt der Wahnsinn, was da eigentlich alles noch drunter schlummert. Und ich habe gerade gestern, also ich bin am Abend noch voll cool exklusiv da dabei gewesen, war so Einladung von einem Restaurator in Schloss Schönbrunn. Mhm. Der hat da ein Stockwerk restauriert, jetzt über 4 Monate. Das waren Stockwerke, die bewohnt waren, weil also nachdem die Monarchie zusammengebrochen ist, war, auch nach dem Krieg und so, da war sehr viel Wohnungsnot und dann hat man einfach gesagt, also diese Schlösser, da sind so viele Räumlichkeiten, die können wir ja eigentlich der Bevölkerung zur Verfügung stellen. Und teilweise wurde das gemacht und die wurden sehr lange bewohnt. Und jetzt hat man halt angefangen, die Räume, die wieder frei geworden sind, eben nicht mehr weiter zu vermieten, auch schon allein aus konservatorischer Sicht, weil halt auch drunter einfach diese riesigen Prunkräume sind. Und wenn du da oben drüber Sanitäreinrichtungen hast und so, bisschen schwierig. Mhm. Und deswegen fangen die jetzt an, das wieder zu restaurieren und mal zu schauen, was sehen wir denn überhaupt noch da, nachdem schon so viele Jahre da einfach normale Leute drin gewohnt haben.
Da könnte man einfach im Schloss Schönbrunn wohnen.
Ja. Boah. Aber halt quasi nicht in diesen Räumen, wo halt natürlich
ja, die gut. Herrschaften gewohnt ja, klar. haben. Aber ein Stockwerk drüber. Mit genau. der besseren Aussicht sozusagen.
Genau. Bessere Aussicht, niedrigere Räume, mehr Treppen.
Und die Mietverträge wurden vererbt wahrscheinlich.
Ja, und deswegen, es war halt super günstig. Also da ist keiner ausgezogen freiwillig. Mhm. Wobei natürlich moderner Wohnstandard war halt da auch nicht drinnen dann. Mhm. Aber da hat uns dann auch der Restaurator gesagt, also das Problem ist halt, auf welchen Punkt setzen wir das jetzt wieder zurück? Weil es gibt ja mehrere Phasen. Also die früheste Phase und dann haben wir noch mehrere dazwischen, weil das Schloss ja immer wieder umgebaut wurde, auch schon zur Zeit der Monarchie und wir haben einfach verschiedene Freskenmalereien. Und dann hat er gemeint, naja, immer wenn du halt weiter zurückgehst in die Vergangenheit, zerstörst du halt das, was drüber liegt. Und dann ist halt die Frage, steht das dann dafür? Oder wäre besser, wir lassen es einfach so, wie es ist und zerstören gar nichts und sparen uns auch noch Geld. Da sind wir wieder beim Geld. Das muss ja jemand auch finanzieren. Der muss dann aber auch die Entscheidung treffen, auf welchen Punkt setzen wir es zurück? Und natürlich ist ja auch irgendwie der Plan, das dann zu nutzen irgendwann mal. Aber wen interessiert das dann? Für wen ist das dann gut? Also voll viele Überlegungen und ich bin dann immer froh, dass ich keine Verantwortungsträgerin bin bei sowas. Das kannst du nur falsch machen. So wie in Knossos. Auf Kreta, wo sie es ja rekonstruiert haben.
Und ach so, ja, genau.
Das früher ja richtig toll war und heute sagen alle, oh mein Gott, die haben ja viel mehr zerstört.
Das stimmt. Ja.
Also ich finde das voll faszinierend.
Ja.
Puh, darf ich dich noch was anderes fragen?
Bitte.
Was ist denn bis jetzt deine Lieblingsfolge von denen, was du bis jetzt gemacht hast?
Das hat sich jetzt verändert. Dann also bisher meine Lieblingsfolge, also von den normalen Standardfolgen, meine Lieblingsfolge ist die über Theofanu. Theofanu, sagt dir das was?
Na, das kannst du mir gleich erzählen.
Na, siehst du, war die eigentlich einzige Alleinregierung. Ja, na? Also das war eine römisch-deutsche Kaiserin, die eigentlich allein regiert hat, zumindest so 6 bis 8 Jahre. Und zwar war das die Schwiegertochter von Otto dem Großen. Also Otto der Große ist ja der große Ottone, der die ungarischen Reiter in der Schlacht auf dem Lechfeld 955 geschlagen hat. Und das war sozusagen für das Ostfränkische Reich eigentlich die Initialzündung. Und das, was jetzt das heutige Deutschland ist, ist der sozusagen so ein bisschen der frühmittelalterliche Vorläufer. Und der wurde dann Kaiser, weil er also die immer wieder terrorisierenden ungarischen Reiter vertrieben hat, wurde er dann zum Kaiser gewählt. Also nicht gewählt, sondern erhoben. So, und also das ist der erste römisch-deutsche Kaiser. Und der hat natürlich, wollte dann, dass auch Ostrom ihn anerkennt. Aber Ostrom fand natürlich, das sind die Barbaren da, jemand aus dem Harz, der kommt aus Quedlinburg, was soll das sein? Die hatten da ja in Konstantinopel im Art Außenministerium eine eigene Abteilung für das Barbarentum und da haben sie vielleicht ein bisschen was gewusst, aber fanden das natürlich eigentlich überhaupt nicht ihre Kragenweite. Der wollte aber die Anerkennung haben, dass er also der weströmische Kaiser ist und wollte deshalb für seinen Sohn eine Prinzessin aus Ostrom haben, aus Konstantinopel. Und da gingen die Verhandlungen hin und her und es haben sich auch wurden da kriegerische Handlungen. Und dann aber tatsächlich kam ein neuer Kaiser in Konstantinopel an die Macht und der hat gesagt, okay, jetzt nicht meine Tochter, aber ich habe hier eine Nichte. Da haben wir dann auch im Erbfall kein Problem, die kann ich zur Verfügung stellen. Und das war die, man weiß nicht genau, ob sie 14 oder 16 war, Theophanu. Und die kam dann, sprach natürlich nur Griechisch und segelte dann nach Italien. Da wurde sie von dem Otto dem Großen in Empfang genommen und seinem Sohn und wurde mit dem Sohn in Rom vermählt und auch zur Königin gekrönt. Und es gibt eine ganz berühmte Hochzeitsurkunde, die ihr dann da ausgestellt wurde. Kannst du sehen, 1,50 Meter lang in Wolfenbüttel kann man die im Archiv sich anschauen. Und da werden ihr ganz viele Ländereien Europas geschenkt. Also sie war damit die reichste Frau Europas. So, und dann aber starb sowohl Otto der Große, ihr Schwiegervater, der sie überhaupt dafür gekämpft hat, dass sie da kommt und seinen Sohn heiratet. Und dann starb auch ihr Mann relativ jung. Und da war sie dann mit ihren, ich glaube, 4 oder 5 Kindern alleine. Die waren alles Kleinkinder. Und sie war dann die Regentin des römisch-deutschen Reiches und Kaiserin und hat das dann regiert und es waren friedliche Zeiten. Leider ist sie dann auch schon mit 30 Jahren gestorben. Also ich hätte gern gesehen, wie die Geschichte weitergegangen wäre. Irgendwann wäre dann ihr Sohn 14 gewesen und dann hätte man gesagt, jetzt ist er volljährig und jetzt übernimmt er die Regierungsgeschäfte. Aber das hätte noch eine Weile gedauert. Und ich finde diese Vorstellung, eine Kaiserin mit Migrationshintergrund, eine junge Frau aus Griechenland, die sich gedacht, also Konstantinopel muss ja glanzvoll gewesen sein. Und Rom ist ja noch schon schön, wenn man da ankommt, aber dann über die Alpen und dann in den Harz und in Quedlinburg dann Hof zu halten, das ist, glaube ich, da muss man schon sehr viel Resilienz an den Tag legen. Und die hat diese junge Frau bewiesen und das finde ich eine wahnsinnig spannende Figur. Und deshalb mag ich diese Folge besonders.
Wow.
Und jetzt, ja.
Danke für diese Geschichte. Das finde ich richtig cool. Ich kannte die vorher nicht. Ja. Ich will mir die Folge absolut natürlich sofort anhören. Ja. Morgen.
Hör sie dir an. Theophanu ist in Köln beerdigt. Da steht auch noch ihr Sarg in der Pantaleon-Kirche. Hier unser Podcaster-Kollege Willem Fromm, der die Geschichte Kölns erzählt, der ist auch ein Theophanu-Fan. Der ist auch in dieser Kirche getauft worden, Willem. Ja, also es gibt hier schon in der Szene zwei Theophanu-Fans. Und also was mich jetzt gerade total umgetrieben hat, ist, dass genau dieser Otto der Große, also ihr Schwiegervater, in Magdeburg ist der im Dom begraben in einem Sarkophag. Und dieser Sarkophag, fand man letztes Jahr heraus, war einsturzgefährdet und musste aus konservatorischen Gründen saniert werden. Und da hat man im Sommer den Sarg geöffnet, weil die allein schon diese Marmorgrabplatte war 300 Kilo schwer. Und dann hat man alles, was da in dem Sarg war, entnommen und untersucht. Und ich war letzte Woche eingeladen, und das war wirklich super, in Magdeburg in der Uniklinik, in so einem hörsaalartigen Pressekonferenz. Und da lag dann tatsächlich das komplette Skelett von mutmaßlich Otto dem Großen. Und als man das also im Sommer rausholte, wusste man das noch nicht. Man ging davon aus, aber der Magdeburger Dom ist mehrfach abgebrannt. Also er muss mehrfach da rausgeräumt, in Sicherheit gebracht worden sein und wieder zurückgebracht worden sein. Und ob bei diesen Aktionen dann tatsächlich der echte Otto von vor über 1000 Jahren da noch liegt, war also mehr als ungewiss. Und es war wahnsinnig spannend, was sie da alles wissenschaftlich angestellt haben, um das rauszukriegen. Und die Pointe ist besonders schön. Hast du das schon gelesen? Kennst du das?
Nein.
Nicht? Ja. Also es ist, also es fängt natürlich erstmal mit den Anthropologen an, die gucken sich überhaupt das Gerippe an und sagen, schätzen die Größe ein und sagen, dieser Mensch war 1,80 Meter groß, das ist circa 1000 Jahre alt, das kann man sagen, es war ein Mann, kann man auch sagen. An der Hüfte und an den Muskelansätzen des Beckens kann man sehen, dass er wahrscheinlich viel geritten ist, auf jeden Fall sind die sehr beansprucht, passt also auch ungefähr zu der Beschreibung. Dann sind diese Isotopenuntersuchungen gemacht worden. Also da sind noch Zähne im Schädel. Die ersten drei Vorderzähne sind ausgeschlagen, also als ob er mal richtig einen Schlag ins Gesicht gekriegt hat. Nasenbein ist verschoben und die drei oberen Zähne fehlen. Aber die anderen sind noch da und da kann man dann jetzt inzwischen mit der Isotopenanalyse, wie auch immer das funktioniert, rauskriegen, wovon dieser Mensch sich ernährt hat vor 1000 Jahren in seinem Leben. Und sie können also sagen, der hat sich von Fisch ernährt, hat keine Hirse gegessen, was das arme Leuteessen war, sondern hat Fisch gegessen, Süßwasserfisch gegessen, auch Fleisch gegessen und also haben das so aufgezählt, haben gesagt, das spricht für einen Luxus. Vor 1000 Jahren ist diese Art von Ernährung, die wir hier nachweisen können, ist eine Luxusernährung. So, also sprechen alle Indizien sozusagen passend dafür, dass das er war. Und dann kam aber DNA und die DNA-Analyse funktioniert ja aber nur, wenn du zwei DNAs, also wenn du die abgleichen kannst. Weißt du, wie im Fernsehkrimi, du brauchst ja immer die Haare des Täters und dann hast du die DNA-Probe und dann kannst du sagen, die passt zu dem. Und es gibt natürlich keine echte DNA von Otto, also es gibt nirgendwo, dass du sagen kannst, hier wissen wir sicher, das ist die echte DNA von Otto und jetzt testen wir einfach die DNA dieses Skeletts an Otto und wissen, das ist er. Gibt's nicht. Und zufälligerweise gab's einen ganz ähnlichen Prozess in Bamberg. Das war der Neffe von Otto, der da beerdigt ist, Heinrich II. Ein Großneffe, der war auch Kaiser, sogar ist ein Heiliger der Kirche. Und auch da gab's dann den Versuch, mal mit DNA-Probe aus den Reliquienknochen von Heinrich II. Eine DNA-Probe zu ziehen. So, und das war aber schwierig, weil es ein Heiliger war und weil die Kirche das ungerne macht. Und da war Glück, dass es jetzt den neuen Papst Leo gibt und dass der der christlichen Archäologie gegenüber aufgeschlossen ist und einen apostolischen Brief geschrieben hat, dass die christliche Archäologie einen wertvollen Beitrag zum Glauben leistet. So, und als er diesen Brief geschrieben hat, also nicht jetzt nach Bamberg, sondern an die Christenheit, aber haben also auch die in Bamberg dann gesagt, na gut, dann können wir auch hier mal so einen Reliquienknochen freigeben, dass da mal eine DNA-Probe gezogen wird. Und dann landeten diese beiden Proben in dem gleichen Institut in Leipzig. Und das Max-Planck-Institut, was auch schon die Neandertaler-Gene erforscht hat. Und die haben dann gesagt, na, das ist doch eine super Kombination. Wir kennen aus der Geschichte die Verwandtschaftsverhältnisse. Wir wissen, Otto der Große war der Großonkel von Heinrich II. Sie sind über 3 Grade verwandt. Jetzt gucken wir mal, wie die einen Knochen mit den anderen Knochen, ob die überhaupt verwandt sind und wenn ja, wie. Und genau dieses Verwandtschaftsverhältnis kam in den DNAs raus. So. Und da haben sie gesagt, ja gut, das ist jetzt, also dann ist es damit nahezu bewiesen, weil, also sonst müssten ja beide Knochen gefälscht sein oder sie müssten beide mit Großonkel und Neffe im gleichen Grad ausgetauscht sein. Das ist ja auch völlig unrealistisch. Also kann es eigentlich nur so sein, dass das tatsächlich in Bamberg die Knochen wirklich von Heinrich II. Sind und in Magdeburg dieses ganze super erhaltene Skelett tatsächlich das Skelett des ersten römisch-deutschen Kaisers ist. Und das ist jetzt eine Nachricht aus der letzten Woche. Und das Tollste war, ich war bei dieser Pressekonferenz eingeladen, weil ich mit dem Landesarchäologen schon eine Folge über die Himmelsscheibe von Nebra gemacht habe und cool. Der die sozusagen entdeckt hat oder und untersucht hat. Und der hatte mich dann da zur Pressekonferenz eingeladen und das war toll. Vor also, allem, weil als.
Spannend.
Ja, und das Tollste war, diese ganzen Wissenschaftler waren alle da. Weil die das natürlich auch toll fanden und sich auch mal dann das irgendwie genutzt haben, um sich da gegenseitig kennenzulernen oder sich auszutauschen. Und als dann die Journalisten alle gingen, packte ich auch erst ein und dann dachte ich, das war völliger Quatsch, warum soll ich denn jetzt gehen? Wie oft in meinem Leben werde ich noch einen 1000 Jahre alten Kaiser da vor mir auf dem Tisch haben? Und habe mich dann so lange da noch rumgedrückt, bis auch wirklich da dann irgendwann die Lichter ausgingen und fand das super, fand das ganz toll. So, und darüber, ich komme deshalb drauf, weil du mich fragtest, was jetzt meine Lieblingsfolge ist. Also bisher war es Theophanu und über diese Pressekonferenz habe ich nur eine ganz kurze Sonderfolge gemacht, die seit letzter Woche online ist. Und die finde ich auch im Augenblick ganz schön, weil ich das so wahnsinnig spannend finde.
Ja, aber es ist ja auch wirklich ein besonderes Thema. Das kommt jetzt nicht alle Tage und vor allem ist man nicht selber dabei im Normalfall. Genau. Also das ist schon sehr cool.
Genau. Und da dachte ich auch erst, na gut, was Pressekonferenz, auch mit Ministerpräsident, also das zeigte mir dann schon, na, irgendwas wird da rausgekommen sein. Aber ich dachte mir, muss ich jetzt von Hamburg nach Magdeburg für eine Pressekonferenz fahren, weil ich nicht damit gerechnet hatte, dass das, weißt du, der ganze Kaiser da ausgebreitet vor mir liegt. Und das fand ich super. Also es war in diesem Jahr bisher der aufregendste Tag.
Schon ein Highlight.
Mal gucken, was noch so kommt.
Ja, na voll cool.
Und ich finde das ja so faszinierend, wie dann die Vergangenheit die Gegenwart trifft. Und das ist ja jetzt eine super Überleitung, oder?
Da sieht man den Experten. Ja.
Die Moderationsschulung ist so 1A.
Ja, wirklich.
Zu deinem neuen Format. Willst du uns einmal sagen, was du gerade neu machst in deiner Podcast-Serie?
Ja, ich habe mir schon seit Monaten immer wieder
bin ich mir selbst im Weg gestanden, weil ich immer wieder gemerkt habe, so das, was ich da jetzt mache, das resoniert so mit der Gegenwart, mit dem, was hier alles so passiert in der Welt, aber auch in Deutschland. Und ich habe, also Fred wird da ein Lied von singen können, weil der erzähle ich das dann immer alles. Und ja, was ich mir so denke, wie eigentlich man aus der Geschichte auch mal ganz praktisch lernen kann, wie und was eben nicht funktioniert. Und jetzt habe ich es einfach mal gemacht, habe ich mir gedacht. Und das war eben leider der traurige Anlass des Irankriegs. Und ich habe mich einfach vor die Kamera gesetzt, habe mir vorher ein paar Stichpunkte gemacht und habe einfach mal drauf losgeredet. Also genau das Gegenteil von dem, was ich sonst mache, weil meine Skripte ja komplett ausformuliert sind und auch mindestens 3, manchmal auch 4 Stufen haben, die dann durchgearbeitet werden, damit das auch alles gut klingt. Und das hat relativ gut funktioniert. Also ich musste ein bisschen schneiden, ein bisschen viel, aber es ist ganz interessant gewesen, diese Erfahrung so zu improvisieren. Und die Idee war quasi mit der Geschichte die Gegenwart unter einem Brennglas zu legen. Und deswegen heißt das neue Format auch Brennglas. Und das habe ich jetzt für den Irankrieg gemacht, weil ich mir wirklich mal da bei dem ganzen Verhalten, das die Trump-Regierung an den Tag legt, mich das so stark immer wieder an die 30er Jahre erinnert gefühlt habe. Und da war für mich dann so die Überlegung, wie brichst du das runter? Weil es war ja eher so ein diffuses Gefühl. Und dann irgendwie eines Morgens hatte ich die Idee, das erinnert mich gerade an das, was in der 35 in Stresa passiert ist. Und das sagt zwar jetzt den Podcast-Hörern meines Podcasts was, aber allen anderen nicht.
Nein, also ratlos. Da, genau. Und den Kati und ich den Kopf. Stresa.
Und ich kannte Stresa vorher auch nicht. Das ist ja immer das Geile an der Recherche. Also ja. Stresa ist ein Nobelkurort in Norditalien. Und dorthin hat der Duce Benito Mussolini, also der Diktator, der faschistische Diktator Italiens, 1935 seine französischen und britischen Regierungschefkollegen eingeladen. Und die Idee dieses Treffens war, wir beraten jetzt darüber, wie wir gegen die deutsche Aufrüstung mal vorgehen. Weil es kann nicht sein, dass Deutschland hier, Nazi-Deutschland, immer wieder den Versailler Vertrag bricht. Und irgendwie müssen wir doch hier Containment betreiben, also Eindämmung. Und der Gedanke ist ja furchtbar richtig gewesen. Da ist noch nichts bei rausgekommen, außer ein schönes Papier, was toll klingt. Auch da schon wieder Geschichte trifft Gegenwart. Ne? Also Europa ist sehr gut darin, Papiere zu veröffentlichen, die toll klingen. Und das lag eben daran, dass da nichts bei rausgekommen ist, weil im Endeffekt Benito Mussolini ganz eigene imperialistische Ambitionen schon längst hatte. Und die aber nicht so ehrlich an seine Partner kommuniziert hat. Und da geht es konkret um einen Eroberungskrieg in Afrika, in Äthiopien. Damals war das so quasi das letzte nicht kolonialisierte Land in Afrika. Und als es dann soweit war, also er diesen Krieg von Zaum brach, um sich dieses Land unter den Nagel zu reißen, kam es dann natürlich zu Auseinandersetzungen mit Großbritannien und Frankreich. Ehrlich gesagt nicht so unbedingt so sehr, weil das freiheitsliebende, menschenrechtsliebende Demokratien waren, sondern weil die da selber koloniale Interessen hatten, aber das ist ein anderes Thema. Der Punkt war jetzt nur, dass im Endeffekt das alles absehbar war, 1935, dass man klar kommunizieren muss zwischen diesen 3 sehr ungleichen Partnern und klare Grenzen ziehen muss. Und das ist alles nicht passiert, weil das in Stresa zum Beispiel ja super funktioniert hat. Man hatte ja ein schönes Papier. Aber am Ende hat nur eine Partei profitiert und das war die, die da gar nicht in Stresa mit dabei war. Das war nämlich Nazi-Deutschland, weil im Endeffekt die weiter aufrüsten konnten, ohne dass es da Sanktionen oder sonst was gab. Und als Obergeschenk gab es dann noch ein Jahr später die Achse Berlin-Rom. Also Mussolini hat sich gedacht, wenn die westlichen Demokratien nicht mit mir das machen wollen, was ich will, dann kann ich ja auch jetzt wieder mich nach Berlin orientieren. Und diese Dynamik sehe ich eben auch heute. Also der Trump, der macht, was er will und Europa scheint nicht daraus zu lernen, keine klaren Grenzen zu ziehen. Bei Grönland hat das mal so ein bisschen funktioniert, bei Iran jetzt wieder so semi-gut. Und da sieht man einfach, was passiert, wenn quasi einer der Garanten oder im Fall von Amerika der Hauptgarant der Sicherheitsordnung im Endeffekt selber diese Sicherheitsordnung kaputt macht.
Und da kann man, glaube ich, wirklich nur draus Lehren ziehen, zu sagen, man muss klare Grenzen ziehen, man muss klar kommunizieren. Und das ist eben etwas, was 35 nicht passiert ist. Und das ist auch etwas, was, was jetzt gerade meiner Meinung nach nicht wieder klar passiert.
Du meinst auch, weil dann Allianzen auseinanderbrechen, weil dann irgendwann jeder nur noch sozusagen für sich kämpft und das ist dann im Fall des Falles zu wenig.
Ja, und weil klare Kommunikation fehlt, ne? Also diese Argumentation, wir dürfen es uns mit Amerika nicht verscherzen, übersieht ja, dass Trump immer das bekommt, was er will und dann nicht deswegen sozusagen saturiert ist, sondern einfach weitermacht, weil es ihm egal ist. Denn Trump ist ein Machtmensch, der immer mehr will. Und nur dann, wenn er klare Grenzen aufgezeigt bekommt, also so dumm wie das klingt, ne, das ist, als würde man über ein Kind reden. Ich habe 3 davon. Also ich kenne diesen Teil der Pädagogik, aber es ist ja leider so. Ich weiß nicht, habt ihr das mitgekriegt, was das ist jetzt, letztens war es in den Nachrichten, ich weiß nicht, in den amerikanischen jedenfalls, was die Dänen von einem Plan hatten, falls die Amerikaner wirklich auf Grönland landen?
Ne?
Der Plan bestand darin, ihre besten Soldaten dahin zu schicken, damit die sterben. Das war der Plan. Das dänische Oberkommando hat gesagt, wenn wir unsere besten Leute dahin schicken und dann je mehr von denen dann sterben, desto eher ist es so, dass die amerikanische Öffentlichkeit sich beschämt von ihrem Präsidenten abwendet. Da stehen wir jetzt momentan. Ja, ne? Also ein NATO-Verbündeter zum anderen. Und im Endeffekt sind das ja auch genau diese Parallelen, die mir immer wieder begegnen. Also auch im Umgang zum Beispiel mit Nazi-Deutschland. Jetzt das Mussolini-Beispiel war jetzt vor allem Aufhänger der ersten Brennglas-Folge. Aber da ist es ja ähnlich, dass man immer wieder zurückgezuckt ist, ironischerweise, aber ja die Nazi-Führung selber auch immer unfassbar kurz vorm Nervenzusammenbruch war, bei jedem außenpolitischen Abenteuer. Es gibt von Hitler so ein sehr entlarvendes Zitat, als im März 1936 das Rheinland wieder besetzt wurde. Da durften ja offiziell keine deutschen Soldaten sein. Das war im Friedensvertrag von 1919 so festgelegt. Und die Wehrmacht ist dann aber trotzdem 36 da auf Geheiß der Nazi-Führung einmarschiert. Und Frankreich, Großbritannien haben nichts gemacht, haben eine Protestnote geschickt, also quasi so verbal auf die Finger gehauen. Und Adolf Hitler hat nachträglich einige Jahre später zugegeben, dass, wenn auch nur ein einziger französischer Soldat über den Rhein gegangen wäre, die Wehrmacht sofort wieder zurückgezogen hätte. Und es gibt immer wieder diese Verhältnisse. Und das Wichtige daran ist ja nur, sich diese Dynamiken klar zu machen und nicht gleich in so eine Falle zu laufen wie Trump ist Hitler oder Trump ist Mussolini. Das ist natürlich Unsinn. Das ist nicht, was Geschichte trifft Gegenwart heißen darf. Das ist natürlich völlig banal. Da sind wir übrigens im Endeffekt wieder bei Kathi und Andreas Hofer. Ne? Das ist ja genau das Gleiche. Was die Leute vergessen ist, der Andreas Hofer, der erinnert vielleicht in vielen an das, was wir heute wertschätzen. Aber der lebte in einer ganz anderen Zeit, der war ein ganz anderer Mensch, der hatte ganz andere Werte, der hatte einen ganz anderen Horizont. Aber das heißt ja trotzdem nicht, dass man sozusagen nicht etwas aus seinem Leben lernen kann. Ne? Und
danke, darf ich da einen Satz noch schnell dazu sagen, weil da möchte ich einhaken. Das ist ja auch ein Punkt, was ich ganz oft in den Kommentaren lese. Warst du dabei? Wie kannst du dir anmaßen, was drüber zu erzählen? Also ganz abgesehen davon, dass wir dann gar nicht über Geschichte sprechen könnten.
Auch nicht der, der geschrieben hat.
Richtig, ja, niemand könnte dann drüber reden. Das ist schon mal ganz absurd. Aber ich finde sehr wohl, dass man ja schon darüber diskutieren kann, beziehungsweise sagen kann, nein, niemand von uns war dabei. Wir können das immer nur aus der heutigen Sicht bewerten. Aber was ich 100% überzeugt bin, die Menschen sind immer gleich. Also wir verändern uns, also wir haben Fortschritt technologisch zum Beispiel. Systeme irgendwie verändern sich ja schon auch ein bisschen. Oder halt, sagen wir mal, Regierungsformen haben sich jetzt weiter verändert. Aber heißt ja nicht, dass es Dinge sind, die es noch nie gegeben hat zum Beispiel. Ja? Also ich finde schon, wie du jetzt sagst, die Dynamiken, das sind die, die sich eigentlich seltenst verändern. Und da kann man dann sehr wohl nachvollziehen, wie das früher gewesen sein könnte und drüber nachdenken, wie das heute genauso noch sein kann. Das finde ich schon voll wichtig zu beachten.
Es ist ein herrliches Schlusswort, Kathi.
Absolut.
Also wirklich. Aber lass uns eine Frage, Jonas, habe ich noch. Wie oft willst du jetzt die Gegenwart unter das Brennglas der Geschichte stellen? Oder ist es andersrum? Die Geschichte unter das Brennglas der Gegenwart? Nein. Also das Brennglas ist die Geschichte.
Genau, ja. Genau.
Wie oft also macht man das jetzt?
Ich versuche, das anlassbezogen zu machen, wann immer ich die Gelegenheit sehe, weil ich glaube, dass die Aufmerksamkeit schon von der Menschen einfach schon so breit gestreut ist. Und wenn es dann wirklich so ein Thema gibt, wie jetzt zum Beispiel den Iran-Krieg, dann lohnt es sich, das mal einzubringen. Ansonsten werde ich versuchen, auch mal so kleinere Überlegungen, die jetzt nicht anlassbezogen sind, für meine Patreons mal zu Papier zu bringen. Das ist nämlich, muss man auch einfach sagen, einfacher und schneller erledigt, als jetzt so ein Video zu produzieren. Wir machen alle hier alles eigenhändig und unabhängig. Wir haben kein großes Studio dahinter, das uns das alles abnimmt. Und das ist alles Zeit, die dann fehlt. Und deswegen muss man es manchmal, wie ein Lehrer von mir mal sagte, der Professor Reininghaus, quick and dirty machen.
Sehr schön. Wir haben es heute dirty, aber nicht quick gemacht.
Also. Nee, und es gab einige Hürden, aber ich hoffe, man sieht es dem endgültigen Video dann nicht so an.
Schauen wir mal und hören wir mal, was wir dann hören und sehen. Ja, also ich fand es eine ganz spannende Runde. Vielen Dank. Ich habe gelernt, dass mit dem Brennglas beim nächsten Mal fangen wir damit an, weil mit Trump haben wir jetzt ja nur gestreift. Es wären ja weitere 2 Stunden, die wir locker allein mit ihm und den Beziehungen, also den Bezügen zur Geschichte, die man da aufmachen kann, weil der begegnet mir auch, überall begegnen mir so kleine Trumps, aber das ist vielleicht was für die nächste Runde.
Ja, also aber das ist auf spannend. Jeden Fall mega spannend.
Ja.
Ist auch eine schöne Idee, wenn jeder so einen Archetypen mal mitbrächte, oder? Also eine Person aus der Gegenwart und die Doppelgänger aus der Geschichte.
Das ist super.
Ja, das müssen wir uns mal sortieren fürs nächste Mal.
Das ist sehr schön. Das schreiben wir uns auf. Das geben wir den nächsten mit als Aufgabe. Genau.
Sehr
wir
gut.
Haben uns jetzt voll mit Challenge überlegt. Okay, super. Also ich fand es ganz schön mit euch. Ich hoffe, wir sehen uns in dieser Runde nochmal wieder. Sonst aber in anderen Runden hier bei Hinter der Geschichte. Und alle, die zuschauen und alle, die zugehört haben, wenn es euch gefallen hat, abonniert den Kanal Hinter der Geschichte, gebt nette Bewertungen ab, schreibt in die Kommentare. Wir freuen uns über jeden Kommentar. Und ich habe mich total gefreut, dass wir es heute Abend hier gemacht haben in der Runde.
Wunderbar, war ganz toll, war super lustig.
Fand ich auch.
Ich hoffe auch, dass es dazu führt, dass unsere Communities ein bisschen zusammenwachsen, weil jetzt mal die anderen Gesichter und die anderen Themen vorgestellt wurden. Und ich glaube, für uns Unabhängige ist das schon eine schöne Sache und eine feine Sache.
Genau. Also schaut auf alle Kanäle von allen, die hier beteiligt sind. Unterstützt uns mit Likes, mit Kommentaren. Da profitieren wir alle davon auf jeden Fall. Also auf meiner Seite danke euch zweien, danke alle, die zugehört haben oder zugeschaut haben. Und ich freue mich schon auf die nächste Runde, wie auch immer die zustande kommt.
Tschüss.
Danke euch.
Ciao.
Schönen Abend noch.